I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey Tim, Lukas hier, deine sportwissenschaftliche externe Moralinstanz von Science. Du hattest ja noch gefragt, was du jetzt am besten machst nach dem Gravel Race in Aachen, nach dem Three Rides Event in Vorbereitung für Rund um Köln. Jetzt haben wir eine Woche dazwischen und mein Tipp an der Stelle auf jeden Fall, halt erstmal kurz die Beine flach, kurz erholen, am Montag, Dienstag ausruhen, gutes Carboloading nochmal betreiben. Du hast einige Körner auf jeden Fall auf der Strecke in Aachen liegen lassen. Und auch das Rennen rund um Köln wird nicht leicht. Da sind die berühmten Anstiege Benzberg und der Altenberger Dom, die auf jeden Fall ordentlich was ziehen werden. Deswegen auch da nochmal ein gutes Carboloading, das ist mit das Entscheidendste. Und da würde ich auf jeden Fall eher auf Weizenbier setzen als auf Pilz. Oder auch der Kölner, der dann sich mit kölsches Loading sich vorbereiten kann für das rund um Köln-Rennen. Und weiterhin würde ich auf jeden Fall nochmal sagen, guck, dass du in der Woche einmal eine kleine Trigger-Einheit machst. Das kann aussehen, indem du einfach fährst 1,5 Stunden mit 3x6x30 Intensität, 30 Sekunden bei gut und gerne 350 bis 400 Watt und wieder 30 Sekunden Pause. Das machst du dann 6x, das in 3 Sätzen. Das soll nicht zu anstrengend sein. Das ist eine 9 von 10, nicht eine 11 von 10 auf der Belastungsskala. Und das sorgt dafür, dass du dein System so ein bisschen nochmal antriggerst, dass du so ein bisschen nochmal den Motor hochdrehst und alle Systeme nach Aachen auch wissen, dass sie am Sonntag wieder gebraucht werden beim großen Rennen. Und dann würde ich dir vorschlagen, die klassische Rennvorbereitung zu machen. Sonntag ist das Rennen, das heißt, Samstag machst du eine kleine Vorbelastung. Da fährst du auch maximal nur 1,5 Stunden und machst vielleicht noch 3x3 Minuten bei Sweet Spot, knapp unterhalb der Schwelle. Etwas, was kontrolliert zu halten ist, auch dort 6 bis 7 auf einer Belastungsskala von 1 bis 10. 3x3 Minuten mit etwas längeren Pausen. Und am Freitag davor darfst du entweder Ruhetag machen oder eine lockere Stunde irgendwie noch Radfahren. Den Donnerstag davor, also jetzt am Feiertag, darfst du ein bisschen länger fahren. Das heißt, Donnerstag etwas länger, Freitag den Ruhetag, Samstag die Vorbelastung und Sonntag dann ein richtig geiles Rund um Köln. Montag darauf darfst du dann wieder Ruhetag machen. Das ist so meine Empfehlung für dich in Vorbereitung für dein großes Rund um Köln-Rennen und deine ja, englische Woche, wie man so schön sagt. Also viel Spaß noch weiter im Podcast und wir sehen uns an der Startlinie.
Tim?
Na, du Gravel-Ass.
Wieso Gravel-Ass?
Kommen wir später drauf.
Ich bin doch gar kein Gravel-Ass. Ich bin weder Ass noch Gravel.
Wie geht's dir, mein Lieber? Bist du wieder im Urlaub?
Ich bin abermals im Urlaub, ja.
Ich habe aufgehört mitzuzählen.
Nee, es ist ständig, ne? Gefühlt zumindest. Gefühlt ist bei mir nicht ständig, aber...
Nee, nicht gefühlt.
Ich glaube, wenn, sobald ich mal 2 Minuten nicht erreichbar bin, hast du das Gefühl, ich sei wieder im Urlaub. Und
nee, komm.
Irgendwie setzt dann, glaube ich, so eine Panik ein bei dir, ne? Weil irgendwie das mit der Technik dann auch nicht klar ist. Weil jetzt gerade schon wieder hier großes Gesuche, wieder nicht aufgeladen und alles. Also alle Akkus leer, nehme ich an. Ich hoffe, das ist nicht repräsentativ für deinen geistigen und körperlichen, na, sag
geistig
mal, Verfallszustand.
Schon, körperlich ist, also geistig ist Leere. Körperlich ja. Ist noch ein bisschen Saft unten rum.
Ja.
Nicht gucken, insbesondere im Darmbereich nach dem Wochenende durch viel Flüssiggels oder so. Naja.
Schön.
Wolltest du das hören?
Ja, was war denn bist am Wochenende?
Bist du zufrieden mit der Antwort? Nee, bevor wir wieder über mich reden und man inzwischen schon, ja, man kann schon fast von Star-Status, das reicht eigentlich nicht mehr. Man muss jetzt eigentlich Superstar-Status sprechen. Aber bevor wir wieder über mich reden, erzähl doch mal von dir. Deine Gattin ist heute auf dem Fahrrad unterwegs gewesen. Ich habe Bilder gesehen. Tolle Fahrradfigur. Was ist denn da los?
Ja, habe ich extra so ausgesucht. Passend.
Die Frau?
Ja, die Genau, ich. Nee, ich habe ihr das gesagt. Du hast gesagt, ja, hier gute Figur zum, genau die richtige Figur, ne, zum Fahrradfahren. Habe ich gesagt, wieso kurze Beine, dicker Po oder was? Habe ich aber ihr auch gesagt, hat sie kurz gelacht. Ja, und meinte, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Naja,
Moment mal,
nee,
nee,
genau,
aber
die.
wir kommen nochmal zurück zu den Fakten. Es ist ja eine drahtige Person, kleindrahtig, wenn ich klein, darf man klein sagen, und das wird eine Beleidigung. Also
Ja,
da könnte man jetzt sagen, damals gab es ja mal einen deutschen Fahrer, der war bekannt für sein Andreas Klöden, wenig
bitte,
Masse, viel,
Klöten.
wenig Masse, viele Muskeln, ne? Und das
Ja.
ist jetzt das Ziel für euch. Also da würde ich sagen, zum einjährigen Hochzeitstag kannst du dann direkt einen Startplatz in der Gemeinschaft. Vielleicht könnt ihr mal mit unseren inzwischen drei Problemhörern zusammen so ein Trainingslager irgendwo machen.
Ja, so mixed. Mixed. So eine Mixed-Veranstaltung gibt es wahrscheinlich. Ne? Oder irgendwie Finta oder so habe ich jetzt gelernt als Begriff. Weiß ich immer noch nicht genau. Auf jeden Fall F steht für Frauen, meine ich.
Ich würde gerne ein Body Positivity Camping, Cycling Camp machen.
Okay. Ja, hast du nötig. Du hast ja da auch
Oder
gewisse
eigentlich
Problemzone.
Sexual Positivity
Sex
Cycling
Positive
Event.
Cycling Camp, ja, das ist doch eigentlich genau das Richtige. Ist
Können
vielleicht
wir
noch eine
das vielleicht mal
Marktlücke, in die
machen?
wir vorstoßen könnten.
Ich würde
Ja.
mich da jetzt auch langsam ranwagen, auch da hinfahren.
Ja, meinst du, so langsam ist dir nicht mehr alles unangenehm, was mit deinem Körper zu tun hat? Meinst du hast dich langsam hier in Form gestrampelt?
Aber deine Frau, nochmal zurück zu dem Thema, hat es
Ja.
ihr denn gefallen und wo war der überhaupt unterwegs? Und drei Fragen in einer, wie weit?
Wir sind so knapp 30 Kilometer, 29 irgendwas Kilometer gefahren.
Naja, alle Achtung.
Hier in Holland, Wetter
Wo in
so
Holland?
mittel.
Wo in Holland?
Holland, Nordholland, Nordholland.
Aha. Wo
Fast
genau
ganz am Ende.
ungefähr? Also wo genau ungefähr?
Genau ungefähr Julianadorp an See. Ja.
Am
Richtig.
Eiselmeer.
Nee, das ist ja links, westlich, westlich. Direkt
Links.
da, also denn
Links.
links, was links, links rüber. Wie wir Geografen sagen. Westen ist immer links. Ja, ist schön.
Ah, da lachen sie
Wusstest
wieder, ne? Alten weißen Männer.
du, dass das Eldorado liegt ja, das Glück liegt ja traditionell auch immer im Westen, also links,
Ja,
ne?
ja.
Büffel muss man dafür allerdings erstmal abschlachten, aber ja,
Ich
kennen wir
mache mir eine
ja.
Notiz gerade kurz. Ja,
Ja,
Westen
genau.
habe ich mir notiert. Westen.
Ja,
Ja.
West. Genau, hier Den Helder ist so das nächste größere, glaube ich. Und da sind wir jetzt ein bisschen gefahren. War schön. Also ich hatte gefragt, dann auf deine Frage hin, hat es dir denn Spaß gemacht? Ich kam natürlich nicht auf die Frage, hat es dir denn gefallen? Weil zwischendurch hört man ja immer nur Gemecker, aber das darf man ja gar nicht ernst nehmen. Nein, es war, glaube ich, er hätte gesagt, ach hier, ich bin heute überhaupt gar nicht fit, hat auch wenig geschlafen, wie üblich. Und so eine halbe Stunde kürzer wäre auch okay gewesen. Aber jetzt danach, interessant, das kann ich jetzt auch mal rüberspielen nochmal, also als Feedback, wurde dann gesagt, ach, ich fühle mich gleich viel besser. Hört, hört. Ne? Also ein bisschen draußen an der frischen Luft unterwegs sein, hat offenbar nochmal einen kleinen Energy Booster gegeben. Ja, nee, wir waren dann, das war schön. Wir waren jetzt natürlich nicht schnell unterwegs, aber
Natürlich.
nee, natürlich. Ja, natürlich. Ich fahre so schnell, wie die Gattin fährt. Und ich selber fahre ja auch nicht wesentlich schneller. Doch ein bisschen schneller wäre ich schon jetzt gefahren. Aber macht ja nichts. Ich wollte zusammenfahren, bin dann ab und zu mal ein bisschen vorgefahren, habe dann gewartet, ein paar Fotos gemacht und so. Ne?
Bist du einer von diesen Alten, die dann, so, wenn die so in 20 Jahren mit der Gattin unterwegs sind, dann fahren die E-Bike-Rentner immer so mit 40 Metern Vorsprung. Die lassen die Frau aber auch nie ranfahren. Die Frau fährt dann immer
Nee.
so 40 Meter hinterher. Wie findest du das?
Ja, ich finde das blöd und ich will das gar nicht, aber ja, weiß ich nicht, wie
Kennst du
man das
die?
macht. Ich kenne die ja, an so eine Gruppe habe ich mich bei der RTF dran gehängt jetzt. Die waren mit ihren E-Bikes unterwegs. Ich bin ja in der RTF gefahren am vergangenen Samstag. Heute ist Montag.
Früher haben wir das immer über die Türken gesagt. Die würden, da würde der Mann vorne weggehen und die Frau und ja. die Kinder hinten. Das war auch da, wo ich aufgewachsen bin. Da war man das ja auch noch wirklich Türken.
Das war auch
Onkel,
so.
In Onkel Scheuren gab es, ich war sogar mit Türken befreundet. Ja, also
ja,
bitte.
Einige deiner besten Freunde
schöne
waren.
Schöne Grüße noch an Tamer und Metin. Das waren sogar noch echte Türken damals. Ja. Also nicht so wie heute. Heute, wo das alles schon durchsozialisiert ist, durchdeutscht, kann man sagen, damals. Aber da hieß es dann immer, da geht der Mann vorne weg und die Frau hinterher. Und das haben die deutschen Frauen gesagt. Ich muss ehrlich sagen, dass ich habe das Gefühl, die Türken in der Dachregion haben seitdem einen deutlichen Zivilisationssprung gemacht. Und die Frauen, E-Bike, insbesondere E-Bike-Fahrer, sind in der Hierarchiestufe weit nach unten gerückt. Die fahren also jetzt immer hinter den deutschen Männern her, obwohl sie ja gleich motorisiert sind. Das heißt, sie könnten auf Augenhöhe oder sogar Hand in Hand auf dem Fahrrad unterwegs sein. Aber da hat man durch Technik wieder einen Schritt zurück ins Patriarchat gemacht. finde, das ist hier deutlich anzukreiden.
Ja, absolut. Also nieder mit der E-Bike-Industrie.
Wäre für mich jetzt fast eine
E-Bikes also rückwärtsgewandter Mist. Kann man das so sagen? Es wird ja offenbar falsch benutzt.
Das ist ja immer das Ding. Technik an sich ist gut, aber Technik in den falschen Händen kann...
Technik in Menschenhand zum Beispiel.
Ja, wird dann, kann zu Problemen führen.
Ja,
andererseits
Intelligenz,
habe ich
ja, zum Beispiel auch so ein Thema, ist ja jetzt in aller Munde, habe ich am Freitag noch kurz, also länger mich drüber unterhalten und eine interessante Frage war, hör mal, wie viele wirklich kreative Ideen oder wirklich, ja, einzigartige Ideen hat man denn so im Leben wirklich gehabt? Und da kommt man ja eigentlich drauf, ziemlich wenig, oder?
Oh, nee.
Meinst du nicht?
Nee.
Bei dir nicht? Nö, klar. Nein. Naja, also was ist wirklich neu, so im Sinne von Kant oder so? Weißt du? Also wirklich was neu erfunden. Sind es nicht doch eher dann Variationen von Dingen, die irgendwie bekannt sind oder so? Weißt du nicht, ne? Wissen wir nicht. Gut.
Sehr schwer, dass jetzt... Du willst es jetzt datenjournalistisch versuchen. Du willst jetzt also alle Dinge, die Menschen jemals gedacht haben. Und dann möchtest du wissen, welches davon war neu. Also musst du eine Datenbank anlegen und dann immer eine 1 hinten dran, wenn es neu war.
Nee, ich will mal das eher so ein bisschen qualitativ abschätzen. Wie disruptiv ist das? Ich würde jetzt sagen, wenn viele sich bedroht fühlen, dann würde ich sagen, zu Recht, weil so, also wir alle, ne? Weil so besonders toll war das bisher alles nicht. So.
Ja, sehe ich anders.
Das meine ich. Siehst du
also,
anders.
Ich habe
also
das
so
am Podcast, Wochenende
so ein Podcast,
auch. Ich hab,
zum Beispiel
ich
hab, so ein Podcast, kannst du halt aber ja sagen, würde so eine KI machen.
Also
können,
das könnte ich jetzt konkret...
Aber so unbedingt nicht.
Also es konkret muss man wie folgt sagen. Ich habe am Wochenende gesprochen, beispielsweise, sag ich mal, mit mehreren führenden Podcastern in... Man hat das Gefühl, ich war auf einem Radsport-Podcast-Gipfel.
Ja.
Da waren zum Beispiel Paul Voss,
ja,
auch bekannt als, der fährt auch Rad, aber der podcastet, ne? Und Caroline Schiff. Dann waren da die von, also die machen ja Outside, den Gravel-Podcast. Dann war, also er macht ja auch den Besenwagen. Dann war da der vom Rennrad, also der Daniel Lenz, der Radclub-Podcast. Dann war da Cycle-Café-Podcast. Dann war da Vatasia da. Vatasia, habe ich gesagt, Leute, also ihr seid wirklich schlechter als wir. die waren alle da, dann war auch Science war da, habe ich gesagt, also euer Podcast ist gut, aber unserer ist besser und dann ist immer so dieses
anders und besser,
es wird immer erstmal so ein bisschen geguckt, was will der jetzt eigentlich von uns und dann ist aber klar, all diese Podcasts sind gut, aber sie hätten auch mit ChatGPT gemacht werden können. Und unserer ist halt der einzige, der noch menschliche Genialität hat und das liegt natürlich daran, die haben alle viel mehr Ahnung als wir. von
Ja.
den Daten, aber wir
Genau.
haben einfach das, was Michelangelo
Genau.
hatte, was bei Michelangelo aber nie umgesetzt wurde. Das haben wir hier in diesem Podcast wirklich dann das Potenzial auch umgesetzt. Wir haben es auf die Straße gebracht.
Genau, also uns liegen ja nicht alle Informationen vor, die also eine künstliche Intelligenz verarbeiten könnte. Und genau das, diese Lücke, ist ja das, was dann hier für Einzigartigkeit sorgt. Auch ein interessanter Punkt, ne? Vielleicht sind wir dumm genug, um nicht von der KI ersetzt werden zu können.
Der Urlaub scheint dir sehr gut getan zu haben.
Ja, ist doch gut.
Du hast diese Frische wieder, dieses Jugendliche, dieses auch so ein bisschen, was, ich sag mal, gegen den Strich, gegen den Strom, gegen das Establishment.
So, dieses thesenhaft zugeschnittene, wie im, wie so ein gutes Bike in den, in den Seitenwind
Was machen
hineinschneiden.
wir denn heute eigentlich für eine Folge?
Weiß ich nicht.
Ist jetzt die Bonusfolge oder ist die richtige Folge? Richtige Folge, ne? Nee, ist die richtige Folge, oder? Ah
Das ist
ja.
die richtige Folge.
Ach so, dann müssen wir ja, wir müssen ja jetzt quasi, weil wir haben ja schon Montag 17:39 Uhr. Es war wieder ein bisschen unübersichtlich in den letzten Tagen. Kann das so sein? Kann man das so stehen lassen?
Unübersichtlich? Was war unübersichtlich?
Also bei mir, ich habe das Gefühl, ich war in einem tiefen, tiefen Schlamm
Ja.
versunken. Das ist aber nicht psychisch gemeint. Also die Tabletten helfen weiterhin.
Ja.
Ja,
Gut. Ja.
ist auch alles vorhanden.
Ja.
Aber auch zwischenmenschlich ist alles stabilisiert. So im Bereich, alles, was man nicht unterhalten muss, wird nicht unterhalten. Aber nee, der dritte Punkt ist ja Radsport. Also ich war jetzt ja bei meinem, ja, du weißt ja vielleicht, ich habe es glaube ich hier auch schon mal angesprochen, einer unserer Hörerinnen hat mich am Samstag beim ersten und einzigen bislang jemals stattgefunden haben wollen werdenden Gravel-Qualifikationsrennen für eine WM, hat er mich kurz vor meinem vorletzten Einfahrt in die vorletzte Runde, in die letzte Runde hat er mich noch überrundet und gegrüßt. Ecki, schöne Grüße. Er sagt, das ist der beste deutsche Podcast. Ich habe das doch gerade noch identifiziert. Auch da wieder schöne Grüße zurück. Ein weiterer Fahrer, der uns hier sehr gut repräsentiert hat beim Three Rides in Aachen. Und ich bin da mitgefahren, sage und schreibe, beim ersten Gravel-Event. Ich bin noch nie vorher in meinem Leben überhaupt jemals auf einem Gravel-Rad unterwegs gewesen, weil das Rad, was wir gebaut haben, ist ja gar kein Rennrad, sondern jetzt auch ein Gravelrad.
Ja, toll.
Und da war ich gewesen, aber ich war ja auch gleichzeitig der Kommunikationsverantwortlich für dieses Event und wir hatten also wirklich richtig was zu tun, muss ich sagen.
Ja, du warst ziemlich abgetaucht, ne? Also kaum, du warst für mich kaum erreichbar. Aber es war auch nicht schlimm, weil ich ja eh selber auch zu tun hatte
Nee, ich
mit der
war,
Hitze.
das, was du Urlaub hast, habe ich dann eben mit einem sehr, da habe ich endlich mal wieder arbeiten dürfen. Und das ist dann auch erholsam.
Ja, wie war's denn? Sag doch mal, Three Rides, machen wir mal kurz zum Thema. Dann haben wir noch andere Themen und dann noch ein Interview, ne?
Ich
Ist
kann
das
dir
jetzt so der
sagen,
Plan?
dass, ja, das können wir so machen. Zahlt auch eins aufs andere ein. Also erstmal jetzt den Jingle hier, unser Projekt.
Unser Projekt. Made in Cologne.
Das ist ja die Wende in unserem Experiment gewesen. Three Rides war nicht nur meine Gelegenheit, um Kohle einzusacken als Pressesprecher für ein Event, also endlich auch mal bürgerlich bezahlt zu werden, nicht nur über die Steady Supporter
Ja.
und die Werbung für dieses Podcast-System hier, sondern auch mal wirklich mit eigener Händearbeit Honorare einzufahren. Habe ich also gemacht. Wir hatten jetzt, da muss ich mal die Franziska grüßen, das ist die Studierende, Mitarbeitende in meinem Team. Ja. Und die Franziska hat hier einen super Job gemacht. Die hat vom Fahrrad genauso wenig Ahnung wie du, aber sie macht Spinning.
Ja.
Und sie hat mich hier unterstützt in den vergangenen Tagen und das richtig gut. Also wer sich den Three Rides Social Media Kanal anguckt, jetzt nach dem Wochenende, der muss sagen, es ist gut, dass auch mal jemand dran darf, der jünger ist oder die jünger ist.
Absolut, absolut.
Das nächste ist, ich bin mit dem Fahrrad, ich habe dann aber es mir nicht nehmen lassen, auch in der hohen Verantwortung als derjenige, der ja über letztlich allein entscheidend ist für den Erfolg einer solchen Veranstaltung. Als Pressesprecher ist man ja am Ende eigentlich derjenige. Am Ende der, der immer auch dessen Kopf dann im Zweifelsfall auch auf den, also neben den vom Rathausturm da gehängt würde oder ausgestellt. Ist halt quasi diese Fallhöhe, die man hat.
Ja,
wenn man erfolgreich ist, interessiert es keinen.
Im Zweifel ist ja auch, dann musst du dir dann auch fragen, was ist noch zu retten?
Natürlich, ja. Und ich habe hier sehr viele formalisierte Prozesse versucht einzuhalten, aber am Ende war es dann doch relativ anstrengend. Ich bin aber dann viel mehr auf am Freitag, ich muss das Rad noch abholen. Habe ich dann Freitagmorgen gemacht. Meine kleine Tochter war allerdings Magen-Darm krank. Ich war im Laufe der Woche übrigens auch mit Durchfall krank gewesen. Habe aber dann gesagt, das Rad nehmen wir trotzdem mit. Mir ging es dann wieder besser. Ich habe das Rad beim James abgeholt und war überrascht von den breiten Reifen. Sowas habe ich ja überhaupt noch nie gesehen. Dann bin ich nach Aachen gefahren, habe mit Franziska das Event gestartet, Bühnenprogramm organisiert und abends dann gedacht, oh, das Rad musst du auch noch zusammen basteln, ein paar Sachen waren noch zu tun, habe ich aber dann auf den Morgen verschoben und bin dann morgens um 8 Uhr zum Start gerollt, habe mit dem Orhan noch, schöne Grüße an den Nachbarn,
ja,
die Startnummer übergeben, die hatte ich für ihn eingesammelt und dann ja, bin ich da mitgefahren, habe auch von unterwegs gepostet. Das Posten von unterwegs hat mich sehr viel Zeit gekostet, muss ich sagen. Also ich bin, ich hatte viel Zeit dadurch gewonnen, um mir Ausreden zurechtzulegen. Es war das erste Mal ein Gravel-Rennen. Ich bin 7 Runden, 18,5 oder so Kilometer gefahren. Jede Runde hatte etwa gute 200 Höhenmeter. So ist es zumindest meinen Daten zu entnehmen. Es war ein sehr, sehr anstrengender Parcours. In der ersten Runde habe ich versucht, Anschluss zu halten zu den ersten 1000 der 1100 Teilnehmenden. Und habe dann aber überlegt, bei Durchschnittspuls 170 vielleicht nicht so eine gute Idee, denn das geht ja noch ein paar Stunden hier.
Ja.
Dann bin ich da gefahren. Also ich muss sagen, Fahrtechnik war solide. Das Fahrrad war wie üblich, kann ich nur sagen, sehr gut zu fahren, super manövrierfähig. Mit den Reifen, ich habe zu viel Reifendruck drin gehabt, glaube ich, für dieses Ding. Am Anfang war es halt noch richtig matschig. Im Laufe dieser Runden wurde es wärmer und trocken und windig. Und durch den Wind und die Wärme der Luft sind vor allem diese Matschpassagen so angetrocknet. Dadurch wurde es ein bisschen wie Kleber auf diesen Stellen. Und mit dem vielen Profil und dem Reifendruck war ich, glaube ich, ich habe dann irgendwann gemerkt, und das war das erste Mal auf dem blauen Rad, dass ich Rückenschmerzen bekommen habe und auch sowas wie einen Krampf hinten rechts im Kreuz. Das hatte hundertprozentig damit zu tun, dass ich eben so viel über dieses Kopfsteinpflaster da und hoch und runter über Wurzeln mit zu viel Luftdruck im Reifen gefahren bin. Da muss nächstes Mal weniger sein. Habe ich aber dann wieder in den Griff bekommen, habe mich ein bisschen durchgedehnt da. Und so. Naja, habe dann eben nochmal überlegt, greifst du nochmal an? Die Spitzengruppe, die mich dann beim zweiten Mal, als sie mich überrundet haben, die haben das gut gemacht. Also ich muss sagen, ich habe mich von denen nicht gefährdet gefühlt. Ja, die Jungs wissen inzwischen auch, wie man Fahrrad fährt, obwohl sie, die haben nicht so viel Routine wie ich, aber können vielleicht auch viel Talent, weiß ich jetzt nicht genau. Sind aber auch schlanker, deswegen kommen sie auch an engen Stellen noch an mir vorbei. Ja. Und es war auch schön, also das mal ernsthaft in so einem Rennen zu fahren mit so richtig, richtig guten, also so top super guten Radfahrern und die vorbeifahren zu sehen in einer solchen Passage, das ist natürlich schon fulminant, muss man sagen. Die fahren ja direkt an dir vorbei und sie wissen, wie das geht. Und einmal hat der Juri Hollmann von hinten kommt, der war in der Verfolgung auf die Spitzengruppe, rief dann nur, bleib links in dem Matsch, bleib links, ich fahre rechts vorbei. Das hat er dann auch genau so gemacht, in so einer Matschpassage, wo man selber als Normalfahrer dann ein bisschen Angst hat, hinzufliegen. Also beachtlich. Und insgesamt war das ein sehr toughes Rennen. Es gibt unterschiedliche Rückmeldungen. Die allermeisten, 95%, sagen extrem hart. Ich habe heute mit Lukas Löhr gesprochen. Ich habe zum Beispiel von ehemaligen Fahrern aus Spitzen, also sowohl die Spitze, richtige Spitze, als auch die gefühlte Spitze, die sagen alle, das war richtig hart. Und der Orhan hat mir auch gesagt, also wenn er die Strecke vorher gesehen hätte, wäre er wahrscheinlich gar nicht gefahren, weil es so hart war. Und ich selber muss sagen, das war härter als Mallorca 312.
Aha, okay. Aber gefinisht hast du?
Ich bin ins Ziel gefahren und damit bin ich zum Beispiel jetzt auch, habe ich eben auch noch der Mieke Kröger geschrieben, die ist ja leibhaftige Olympiasiegerin, die hatte nämlich über Social Media was gepostet, dann habe ich mir geantwortet, ich finde es gut, dass ich als amtierender Pressesprecher endlich eine Olympiasiegerin hinter mir gelassen habe, die ist nämlich ausgestiegen.
Echt?
Ja. Nach zwei Wochen.
Hat gesagt, warum?
Und der Weltmeister ist übrigens auch gescheitert, kann man sagen. Also da war ich zäher, der Weltmeister ist mit Defekt ausgestiegen, Jennifer Mersch. Also auch das sind natürlich kleine Erfolge in einem insgesamt doch verkorksten Frühjahr für mich, sportlich aus sportlicher Perspektive.
Ja. Warum ist die Mieke Kröger ausgestiegen?
Die hat keinen Dampf mehr. Die hat also mittelbar habe ich gehört, die hat einfach gesagt, das ist so hart, da komme ich nicht hinterher, hält mich raus.
Ja, okay. Naja, gut. Wie war es denn insgesamt?
Zoe Wies ist ja eine süße, kleine Person. Ich wusste das gar nicht, wie klein die ist, ne?
Ja.
Und aber eine tolle Stimme, Zoe Wies. Und dann muss ich sagen, ein Gruß geht jetzt hier ganz explizit raus an die Firma Blank aus Blankenheim. Alex, wenn du das hörst, dann ist das jetzt dein Job. Wir haben uns angefreundet am Rande des Zoe Wies Konzerts. Ich habe mich ins Zelt gerettet, denn es hat zum Glück geregnet und ich konnte dann Bier trinken bei Blank am Bierstand und habe gleich einen der Gründer dieser wunderbaren Bierfirma kennengelernt und habe mir jetzt habe ich mir überlegt, vielleicht wäre es ja was, wenn wir zusammen einfach mal was machen. Also vielleicht könnt ihr ja bei uns hier Werbung machen oder uns einfach Naturalien schicken.
Ja.
Also gutes Bier und da habe ich mich so ein bisschen an den Stand dann auch so reingetrunken.
Ja, und rangewanzt wieder. Genau. Ja, also sind wir immer daran interessiert, insbesondere Biersponsoren würden wir also gerne weiter treiben, das Thema, wie wir Marketing-Spezialisten sagen.
Würde auf unseren Brand Value oder unser Brand Proposition würde es auch durchaus einzahlen.
Absolut. Schön. Also, da bin ich aber froh, dass das hat dich ja doch dann einiges an Vorbereitungszeit gekostet, dass das ein erfolgreiches Wochenende war.
Warum hat es mich das Vorbereitungszeit gekostet, wenn ich das mal so
fragen darf? Nee, du bist da ja seit einigen Monaten durchaus mit beschäftigt gewesen, ne?
Ja, im Job. Also, das gibt's ja auch noch, stimmt, ja. Den Job gibt's ja auch noch.
Ja, das meine ich.
Hast recht, ne? Naja. Nee, ja. war schon so. Ne?
War ja insgesamt, ich weiß das ja aus ganz zuverlässiger Quelle, war ja doch durchaus einiges los in Aachen an diesem Wochenende. Thema Zelensky. Ne?
Ja, wir haben die ganze Zeit auf den gewartet, aber der ist nicht
gekommen. Karlspreis. Ja, er kam später gleich.
Nee, aber der ist nicht zu uns an Stand gekommen.
Nee, an den Stand nicht.
Der wollte doch eigentlich mitfahren. Ich weiß, dass der Zelensky, der ist ja auch körperlich fit.
Ja, ich glaube ja.
Also insofern.
Hätte er wahrscheinlich da auch noch eine gute Figur gemacht. Sollen wir mal zum Interview überleiten oder hast du noch eine Frage an mich?
Ja, im Westen, also tief im Westen ist ja Aachen, das haben wir damit aber besprochen. Wichtig ist noch, es gibt aus verschiedenen akademischen, nennen wir es mal Elfenbeintürmen, das kann man wahrscheinlich schon so sagen, ohne es jetzt beleidigend, dass es unbedingt beleidigend rüberkommen muss. Aber in der Hörerschaft ist ja, inzwischen haben wir auch, ich habe das Gefühl, wir haben mehr Akademiker als Radfahrer unter den Zuhörern.
Meinst du?
Und vor allem haben wir sehr, sehr akribisch, also Leute, die sehr genau hinhören.
Ah.
Unter anderem auch der Jörg, der war wieder da, der ist auch übrigens der ist mitgefahren wieder hier beim Eifel, hier so bei, wie hieß das nochmal, Three Rides, da ist er mitgefahren, habe ich gestern noch getroffen. Und der wollte noch nicht mal ein Bier trinken hinterher, also auch da. Naja, das steht halt alles unter dem, also wir sind so ein verkapptes Leistungssportzentrum hier. Aber ich wollte auf was anderes hinaus, nämlich auf Filme und auf Titanic.
Oh ja.
Es hat viel Gegenwind gegeben, weil Cate Blanchett angeblich nicht mit Leonardo DiCaprio, sondern mit Sean Penn vorne an der Reling stand.
Ja, ja, ja.
Das war, kannst du das nochmal prüfen?
Ja, können wir. Könnten wir nochmal überprüfen, ja.
Und wenn wir da schon mal sind bei Filmen, dann muss ich sagen, ich habe ja im Westen nichts Neues gesehen, den neuen Film. Da übrigens auch der Hinweis, der erste Film ist sehr, sehr gut. Der ja. alte von 1900, wann ist das? Von 19, Anfang 30. Aber ich fand den neuen Film wirklich auch gut, obwohl er dieses Ende macht und diesen sehr übertriebenen Schlussakt setzt. Aber da muss ich mal eins auch zum Besten geben. An dieser Stelle, im Westen nichts Neues. Mir fällt es gerade nicht ein, was ich sagen wollte. Hilf mir mal kurz.
Ja, im Westen also nichts Neues. Gab es was Neues trotzdem? Wir wollten hier korrigieren. Titanic und so weiter. Kate Blanchett, Kate Winslet war es natürlich. Ja. Haben uns einige Hörer darauf hingewiesen. Also es gibt dann doch noch Leute, die hier genauer hinhören. Das haben wir hier so durchgewunken. Ich habe natürlich auch gar nicht geschaltet, aber es lag, glaube ich, auch daran, dass ich dir in der Situation gar nicht so genau zugehört hatte. Das passiert ja auch manchmal, dass man so hier beim Podcasten die Gedanken so praktisch meditativ auch mal schweifen lässt und schon an die nächste, an die Wattwerte denkt und den Puls und die Durchschnittsgeschwindigkeit und so weiter.
War es Absicht und Versehen von mir?
Nee, ich glaube, es war ein Versehen.
Nee, war Absicht.
Meinst du? Meinst
ja, aber das muss ich jetzt echt zugeben. Es war jetzt diesmal kein Versehen. Ja. Hier schreibt Mieke Kröger gerade, gern geschehen. Tatsächlich. Ah. Während wir hier gerade reden, kommt die Notification. Hahaha, gern geschehen. Smiley. Ja, also,
so
auch
weit
da haben wir einen kleinen Brückenschlag in die Community. Das ist ja, sie ist ja ein lebendes Meme. Also, vielleicht können wir das auch werden. Aber ich wollte noch irgendwas zu Im Westen nichts Neues gesagt haben. Was wollte ich
weiß nicht. Irgendwas mit Aachen, Three Rides.
Ich finde es übrigens gut, dass man hier so einfach auch Zeit hat, mal kurz so eine Gedankenlücke in diesem Podcast aufzuarbeiten.
Ich habe Zeit, ich habe Urlaub.
Nochmal dran zu fühlen, was wollte man denn eigentlich gesagt haben? Kennst du das? Man hat das schon formuliert und dann gibt es irgendwie den Punkt, wo es nicht über die Zunge rutscht. Und dann ist es weg. Das ist mnemotechnisch sehr interessant. Herr, mnemotechnisch ist übrigens auch ein sehr schönes Wort. Mnemotechnisch.
Ist das nicht der Türschwelleneffekt?
Ja.
Ja.
Du, im Westen nichts Neues.
Ist doch egal, es kommt dann später nochmal.
Zelensky, Fahrradfahren.
Fitness.
Aber man hat da nicht so viel gelacht bei dem Film, das muss ich sagen. Bei hast du ihn gesehen?
Nichts Neues. Ja, den hatte ich gesehen. Ja. Sowas gucke ich dann gerne nachts, um nach einem anstrengenden Tag abzuschalten, gucke ich mir dann sowas an. Gerne. Ja.
Wie fandst du ihn denn?
Ich fand den auch gut. Also das Ende natürlich so ein bisschen unbefriedigend, ne? Aber auch ein bisschen, also ist wie bei so einem, nee, das sag ich jetzt nicht, aber ist dann, also ich will auch gar nicht spoilern.
Ja.
Manche müssen es ja jetzt
so,
noch nacharbeiten.
Dann gibt es so Leute, die sagen, oh, das Kriegsgeschehen ist gar nicht so gewesen, weil die Panzer und die Flammenwerfer, die sind gar nicht so in der einen Schlacht und so. Aber darum geht's doch gar nicht. Das ist, verstehe ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Am Ende ist es ja eine totale dramatische Zuballung von dem, was der Krieg für eine krasse Erfahrung war. Und dann muss man doch sagen, also jetzt mal ernst, da muss man auch sagen, die dramaturgischen Mittel eines solchen Films sind ja dafür da, um das vor Augen zu führen, wie krass das ist. Und dann geht es ja um die Erfahrung dieser Hilflosigkeit und dieser Entmenschlichung. Und da ist doch gerade jetzt, und da muss man ja sagen, mit dem Ukraine-Krieg, da passiert ja wahrscheinlich ziemlich genau dasselbe gerade da an der Frontlinie im Osten der Ukraine.
Ja, denke schon. Und ich meine, wer da so detailverliebt rangeht, hat ja vielleicht ein anderes Problem. Und ich denke mal, in der Realität wird es nicht minder scheiße gewesen sein.
Ja.
Ne?
Haben wir mal einen wichtigen Haltepunkt gemacht. Ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus, was ein bisschen humoristischer ist. Aber dafür haben wir ja im Zweifelsfall immer noch den italienischen Schauspieler Roberto Benigni. Dem wollen wir nicht das Wasser abgraben.
Nein, 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 nein.
Schöne Grüße also auch an Günther in Aachen, der ist ja echter Filmkritiker und hat hier besonders darauf bestanden, Zitat, Alter, Ausrufezeichen, per WhatsApp, als das Thema Kate Blanchett und Kate Winslet kam.
Ja.
Ich weiß gar nicht, welche von den beiden ist eigentlich mit dem englischen Königshaus verwandt?
Das weiß ich auch nicht.
Und eine von denen hat doch auch Maggie Thatcher gespielt, oder?
Ja, absolut. Aber die Junge. Im ersten Teil, ne? Von The Queen.
Haltepunkt.
Haltepunkt. Es gibt
noch Überweisung Wohnung und Überweisung DiBa auf meinem Zettel. Achso, nee, das ist privat. Entschuldigung, da ging es um alte offene Rechnungen. Ja.
Ja. War nicht Teil der Vorbereitung. Ja, ja. Sollen wir mal ins Interview hineingleiten?
Können wir machen. Ich muss jetzt auch gleich weiter.
Ja, wir müssen aber noch ein bisschen aufzeichnen.
Ja, gut, dann. Wir haben ein schönes Interview von mir gebracht worden ist.
Ja.
Und auch da passt wieder eins zum anderen. Ich bin noch geschafft. Es ist ein Montagabend, der 1. Mai, der Tag der Arbeit. Und Leute wie wir, die sitzen um 20.43 Uhr natürlich noch am Rechner und zeichnen auf. Heute habe ich jemanden dran, der wahrscheinlich auch nie Pause macht. Vermute ich zumindest, weil eigentlich immer, wenn ich eine Nachricht schicke, wird sofort geantwortet. Wer ist an der anderen Seite dieser Leitung?
Ja, servus, hallo, ich bin Tom. Tom Jannes, einer der beiden Gründer von Sportografen, neben meinem Kollegen Guido Holz und auch ein Sportler wie du, versucht, was geht, bin halt nicht mehr der Jüngste und ja, du hast es richtig erraten, alle Freunde sagen, ich arbeite 8 Tage die Woche.
Aber du fährst auch Fahrrad.
Ich liebe das Fahrradfahren und in der Tat habe ich die Pandemie sehr dazu genutzt, viel Rad zu fahren, da wurde ich richtig fit nochmal. Es ist witzig, weil im Schnitt hat jeder Deutsche 5,5 Kilo zugenommen. Ich glaube, ich habe 5,5 abgenommen. Dann kam das erste Kind und dann ging es nur noch bergab. Und die ist ja, versuche ich wieder ein bisschen mehr Rad zu fahren. Das ist halt eine Sucht, du kennst das ja.
Ja, okay, also Kind und es geht bergab, das hören wir natürlich nur ungern. Aber haben wir in diesem Podcast auch schon häufiger drüber geredet. Also ist einfach so. Ja, Tom, Fotograf hast du gerade so ein bisschen, ich sag's mal, ja, weggeatmet oder zwischendurch einfach durchgesagt. Aber Sportograf kennen natürlich viele, aber nicht alle. Was ist Sportograf?
Also Sportograf ist mal der Begriff, steht für Sportler und Fotograf. Wir haben uns quasi als Wort überlegt und damals waren Guido und ich junge, naive Studenten, Mitte 20 und haben an Events teilgenommen. Da gab es ein paar Papierbilder. Das ist jetzt schwierig. Man braucht jetzt ein bisschen eine Transferleistung, schwierig heute vorzustellen, weil alles, was wir gemacht haben, erscheint heute trivial. Damals war das noch 2 Jahre vor dem ersten iPhone, es gab kein 4G, Facebook war noch nicht in Deutschland angekommen, wir haben uns gegruschelt online, ne? Und da haben wir gedacht, hey, Moment mal, das muss auch digital gehen. So ein Quatsch braucht keiner 2 Wochen auf den Abzug warten. Und da haben wir einfach den ersten rein digitalen Fotoservice für Sportevents gegründet, damals noch beide Studenten. Lustigerweise haben wir die erste Version der Seite programmiert von Italien und Spanien aus, also noch nicht mal in Deutschland. Ich habe in Italien studiert und Guido damals in Valencia. Und dann hat das so seinen Lauf genommen und ja, ich habe gerade Lauf gesagt, wir haben auf Läufen angefangen, die 10-Kilometer-Läufe, da waren die Bestellquote natürlich sehr niedrig. Nach ein paar Events kommt ein Fotorucksack kaufen und dann kam der Radsport, also unsere Passion, haben gesehen, cool, Leute mögen und wertschätzen unsere Bilder, es macht auch viel mehr Spaß zu fotografieren und aus Spaß wurde ernst und ja, seit 2018 sind wir dann in unser erstes Büro eingezogen und haben den Quatsch dann vollberuflich gemacht.
15 Jahre.
Ja, ist ein bisschen länger, 2005 gegründet, also tatsächlich auf dem Papier schon eher 17, 18 Jahre. Ja. Fühlt sich auch schon lange an, viel erlebt zwischendurch. Alle Etappen eines typischen Startups, also wir sind deutsches Startup, wir sind organisch gewachsen. Wenn das Geld da war, haben wir Leute eingestellt. Das heißt, jeder von uns hat 2, 3 Burnouts gehabt, das gehört dazu. Mhm. Und ja, es macht aber nach wie vor sehr viel Spaß. Und ja, man verbindet alle Hobbys, ne? Reisen, Fremdsprachen und vor allem Sport draußen sein, Sportler anfeuern, das ist echt cool.
Wir haben uns vor vielen Jahren kennengelernt, als ich eine Geschichte für Tour gemacht habe. Das war aber rund um Köln. Da haben wir eine Geschichte gemacht über eure Arbeit bei so einem Rennen. Und
Ich glaube, du hast mir damals erzählt, wie das auch ist, Wetterbedingungen da ausgesetzt sein, den ganzen Tag ja unter vielleicht unter einer Kappe sitzen oder an einem Kopfsteinpflaster Paterberg bei der Flandernrundfahrt. Da kommen dann da so 20.000 Leute rüber geeiert über dieses nasse Pavé oder über schneebedeckte Wege. Und ihr sitzt dann da. Damals habt ihr ja, glaube ich, auch tatsächlich ganz viel auch selbst noch da gesessen und Bilder gemacht. Also ihr sitzt dann da mit einer enormen Geduld und macht Bilder von jedem und jeder Einzelnen, der vorbeikommt. Und das alles in möglichst guter Qualität, ja, weil es gut aussehen muss. Erklär mir mal, das ist ja so eine Sache, die, die fahren, haben vielleicht Spaß oder sie kämpfen, aber sie wollen was Erinnernswertes haben. Die da sitzen und fotografieren, die müssen doch einfach nur gelangweilt sein, oder?
Ja, also ich nenne das privat immer bei wie bei langen Radtouren Fun Type 2, also Fun Afterwards, also du hast Spaß im Nachhinein, währenddessen geht's so. Aber es gibt ja nicht nur die Events. Ne? Also aus der Sicht des Fotografen ist natürlich der Job als Fotograf relativ monoton, aber das ist eine andere Art der Fotografie. Ne? Du musst das Beste aus dem Spot herausholen und die Schwierigkeit besteht halt darin, für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen möglichst das beste Bild zu machen. Es ist eine Art Monotonie da, aber dass sie sich sehr freuen und uns oft anfeuern. Ja, manchmal höre ich auch einen Podcast dabei, muss ich zugeben. Natürlich bin ich nicht mehr so oft unterwegs wie früher. Ich wünschte, ich könnte es, aber die Firma ist stark gewachsen und ich sitze am Wochenende doch eher am Computer, wie gerade jetzt und gleich noch. Ja, es ist manchmal ein bisschen monoton, aber es ist nicht so schwarz-weiß, dass es nur regnet, nur Paterberg und nur Matsch. Wir fotografieren auch mittlerweile andere Sportarten, also wirklich alles Mögliche, von den Laufmarathons bis zu diesen High Rocks, Xletics, OCR war ein großes Thema, die Leute mögen sich sehr natürlich, gerade die ganzen Hindernisläufer. Ja, aber es ist abwechslungsreich. Also du kannst ein kurzes, schnelles Radrennen haben wie rund um Köln tatsächlich. Du kannst aber auch natürlich die Flandernrundfahrt erwischen, wo du 12, 13 Stunden irgendwo im Graben liegst und fotografierst. Aber ja, man hat danach immer Lust auf das nächste Event. Manchmal dauert das ein, zwei Tage, wie nach jedem Radrennen. Weißt du, wenn ich dich im Ziel frage, dann sagst du wahrscheinlich, oh nee, nie wieder. Und am nächsten Morgen guckst du schon im Rennkalender, wann ist das nächste Event. Es ist, glaube ich, ziemlich ähnlich wie das, was ihr oder was du jetzt auf Mallorca geleistet hast. Es ist auch monoton, man quält dich diese 200, 300 Kilometer durch und sagt, oh, nie wieder. Und am nächsten Morgen, geil, nächstes Jahr, ich melde mich an.
Jetzt sprichst du schon Mallorca an. Das ist natürlich so ein Thema. Also ich war jetzt gerade auf Mallorca, das haben ja manche schon gehört. Ich habe natürlich darauf geachtet, wo sind die von Sportograf. Ich habe gesehen, da waren ganz schön viele. Vielleicht kannst du es verraten, wie viele Leute sind denn da so bei so einer 312er Strecke? Wechseln die manchmal auch den Posten? Ich hatte das Gefühl, ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Fahren vielleicht manche auch dann, wenn die alle durch sind, an eine andere Stelle nochmal hin? Und ja, wie viele Bilder werden an so einem Event mit 8.000 Teilnehmern eigentlich gemacht?
Ja, gar kein Problem. Das ist jetzt kein Coca-Cola-Rezept, was ich hier verrate. Wir hatten circa 20 Fotografen. Da ich das Rennen mehrfach schon selbst fotografiert habe, auch letztes Jahr, leider war ich dieses Jahr nicht dabei, ging nicht, kann ich dir sagen, dass es auch Doppelspots gibt tatsächlich, weil ihr gleich zu Beginn die Küste langfährt und dann gibt es wunderschöne Motive und man kann auch wunderbar, wenn alle durch sind, nochmal irgendwo auf Kilometer 250, das ist halt echt ein langes Rennen. Ja, es ist tough für die Fotografen, die sind auch froh, wenn sie fertig sind. Ich meine, wir fotografieren ja vom Morgengrauen bis nach Sonnenuntergang. Ne? Es gibt ja diese berühmten Feuerspektakel bei Dunkelheit. Ja. Und was haben wir an Bildern gemacht? Das kann ich hier genau sagen. Ja, ich bin so ein Zahlenfreak. Wir haben gemacht 349.133 Bilder.
Oh. Wow. Okay, das ist so, wenn wir das alles selbst gemacht hätten auf Papier, würden wir wahrscheinlich niemals von einem Rennen die Daten ausgewertet haben, wie welche Nummer steht auf welchem Teil. Ihr seid ja, glaube ich, ziemlich weit vorne mit dabei, wenn es um, ja, wie nennt man es, künstliche Intelligenz geht, oder?
Das auch, ja. Generell sind wir eher eine Softwarebude als ein klassischer Fotografenverein oder Fotoservice. Das ist auch natürlich auch dann Guido, der eher der Programmierer. Also wir haben eine eigene IT-Abteilung und alles, was ihr so oder was die Sportler sehen, das haben wir selbst einfach selbst entworfen. Es hat Vor- und Nachteile. Ne? Nachteile, klar. Price-Tag. Entwickler sind halt sehr, sehr teuer. Vorteil ist, man ist sehr flexibel und agil und kann marktschnell reagieren. Wir haben die Bildbearbeitung damals vor 5, 6 Jahren eingeführt, dass die Bilder ein bisschen kräftiger und toller aussehen. Nicht mehr so wie Reh vom Scheinwerferlicht, grau, neutral aus der Kamera raus. Und ja, die Nummernerkennung ist natürlich auch eine schwierige Lösung, die wir da gefunden haben, wie wir die meisten Nummern über 80% automatisch erkennen. Der Rest, der wird immer noch ausgewertet, tatsächlich von Hand, weil die Maschine kann nicht alles erkennen. Und manchmal sieht eine 1 aus wie eine 7 oder eine 8 wie eine 3. Ja, das hat jetzt 2 Tage gedauert, also mehr als einen Tag, bis wir online waren. Aber es liegt einfach daran, dass es so lange gedauert hat, die Datenmenge auf Mallorca hochzuladen. Ja, wir haben einfach kein Glasfaser gefunden. Und da ging kein Flug abends nach dem Rennen los und haben halt wirklich den ganzen Sonntag die Bilder hochgeladen. Und deshalb sind wir heute früh online gegangen. Unser Limit ist gerade die Internetverbindung. Wir sind echt süchtig danach. Das ist verrückt.
Es gibt Unterschiede. Das sind ja Datenmengen. 320.000, hast du gesagt?
Ja, 349, fast 349.000.
Okay, also das sind ja dann, die sind wahrscheinlich in den großen Dateien jeweils 6 Megabyte oder was?
Ja, das sind relativ große Datenmengen, das stimmt, die dazu sind. Es ist eine irre hohe Zahl. Nach dem letzten Wochenende kommt es einem trotzdem vor wie Urlaub. Wir hatten tatsächlich letztes Wochenende unser Filmrekord und haben knapp 4,7 Millionen Bilder an einem Wochenende gemacht. Weil die stressige Konstellation der Frühjahrsmarathon dann so brutal zugeschlagen hat. Madrid, London, Wien, Hamburg, Zürich, Marathon, alles an einem Tag. Da haben wir sehr wenig geschlafen, sehr viel geschwitzt. Ich habe bis heute noch Schlafmangel von der letzten Woche. Also es passiert sehr viel hinter den Kulissen. Für den Sportler mag es aussehen, oh ja, die knipsen ein paar Bilder und laden das per Drag and Drop in der Plattform. Morgen ist alles online. In Wirklichkeit arbeiten sehr viele Leute Tag und Nacht daran, leider auch am Wochenende. Also leider aus unserer Sicht, das ist hart, damit wir möglichst schnell online gehen. Weil wir wissen, Zeit ist Geld in unserem Business. Wenn wir am Freitag online sind, dann hat, wenn der Muskelkater weg ist, sage ich mal, ist wahrscheinlich die Lust auf die Bilder nicht mehr so groß. Wir versuchen uns zu beeilen. Ja. Aber ich glaube, den hast du noch.
Ich habe noch ein bisschen, auch so ein bisschen Wasser. Ich habe die Bilder aber eben schon gekauft. Ich hatte es im Vorfeld angekündigt, denn ich wollte hier nicht unter einen Korruptionsverdacht kommen, weder du noch ich. Ja. 29,99 kann das sein für die Flatrate?
Ist das korrekt, das 29,99 für die Flatrate. Keine Ahnung, wie viele Bilder du hattest. Ich glaube, das gibt noch ca. 30 Impressionen vor dem Rennen dabei, also relativ aufwendige Drohnenaufnahmen. Einfach was von Mallorca. Das ist uns sehr, sehr wichtig, dass du eben bei der Flat nicht nur deine eigene Bilder, sondern auch irgendwie deinen Kumpels oder Social Media die Schönheit der Insel und das Rennen an sich zeigen kannst. Ne? Mhm. Das ist dieses Dilemma, wenn Leute zu Eltern werden, bombardieren sie alle mit Babyfotos, das kennst du ja wahrscheinlich. Und genauso ist es, guck mal, ich im Ziel, das ich Medaille und ehrlich gesagt, andere Leute wollen auch mal sehen, wie schön Mallorca ist oder wie das Rennen mal von oben aus gesehen hat und ein bisschen Landschaft. Und wir versuchen eben beides zu beliefern und nicht nur die persönlichen Bilder zu zeigen. Genau.
Ihr kamt aus einer aus einer Zweimann-Butze, sage ich mal. Ihr wart Studenten, ihr wart hab euch gedacht, das muss man irgendwie anders machen. Aber das dann hochzuziehen auf diese Dimension, das bedeutet doch, dass man erstmal anfangen muss, einzelne Events so zu fotografieren, dass man auch die Leute davon überzeugt, die Bilder, die ihr liefert, die sind auch wirklich so gut, dass dafür das Geld bezahlt wird. Also ihr müsst ja irgendwie in diesen Markt hineingekommen sein.
Ja, genau. Also es war einfach viel Fleiß am Anfang, viel zu viel Fleiß. Es war ungesund. Wir sind nämlich zu jedem Event von Aachen aus, da wirklich im Motorradanhänger, im Kombi und 5 Fotografen, wirklich Rucksäcke quasi auf den Köpfen, weil kein Platz war, immer in die Alpen gefahren. Und dann hatte ich das irgendwie rumgesprochen, haben die Veranstalter gemerkt, wow, Sportograf will ich auch haben, die ist nicht nur eine coole Website, sondern die haben auch wirklich die Einstellung, das sind Sportler und die Bilder stimmen von der Qualität. Und dann ist die Firma, wie gesagt, organisch gewachsen. Heute haben wir haben letztes Jahr über 1000 Event-Tage fotografiert. Also rechnerisch so, als würdest du jeden Tag 3 Events haben. Das war echt ein heftiges Jahr nach der Pandemie. War schwierig natürlich. In der Pandemie hatten wir natürlich kaum Mittel, irgendwie Leute einzustellen und weiterzuentwickeln. Kann man sich denken, warum? Es hat einfach nicht stattgefunden in unserer Branche. War eine schwierige Zeit. Und dann letztes Jahr plötzlich so viele Events. Für die ganze Branche noch relativ schwierig. Waren noch ca. 20% zu wenige Teilnehmer. Ich vermute, weil die Leute ein bisschen zugenommen haben statistisch während der Pandemie, aber wir sehen gerade, dass dieses Jahr wieder an die alten Zahlen angeknüpft wird überall. Also die Leute sind wieder draußen, die bewegen sich, das ist toll.
Und gibt es einen Wettbewerb, also nicht nur auf der Straße, sondern auch zwischen den Fotografiedienstleistern? Weil ich weiß, ich bin zum Beispiel, jetzt sagen wir mal, in Frankreich ein paar Mal bei Events gefahren, da gibt es dann andere Namen. Marmotte fällt mir jetzt gerade zum Beispiel ein. Da gibt es sogar verschiedene Fotografen-Services, die da, glaube ich, sogar ihre Bilder verkaufen. Die stehen, glaube ich, immer an diesen Straßen, egal ob da jetzt ein Event ist oder nicht.
Genau.
Gibt's, habt ihr, also ist es ein, gibt's nur, muss ja nicht sagen, der eine ist besser oder schlechter, aber gibt es sowas wie einen Wettbewerb auch um die Ausrichtung dieses Fotoservices bei den attraktiven Events? Ja, klar.
Es gibt einen sehr gesunden Wettbewerb mit so 4 Global Playern. Dazu gehören wir auch. Und vielen lokalen Anbietern, wie du sagtest, in Frankreich und Spanien. Wir respektieren sie, das sind mal Kollegen. Ja, wenn ein Rennen sich natürlich bemüht, Fotograf zu bekommen, lege ich natürlich nicht auf, wenn sie mich anrufen. Aber wir haben auch guten Kontakt zu vielen Wettbewerbern. Ich finde es toll, dass es einen Wettbewerb gibt, weil man sich natürlich immer um Innovation bemüht. Man will ja immer was anbieten, was die anderen nicht haben, vielleicht ein bisschen schneller sein. Jetzt ist das Thema Gesichtserkennung bei vielen Läufern oder Laufveranstaltungen ein großes Thema, weil wie mache ich das anonym? Wie mache ich das GDPR-compliant? Wie mache ich das so, dass Leute jederzeit sagen können, ne, ich nicht, nehme ich bitte raus? Ist gar nicht so einfach. Auch Thema Second Factor Protection, das nehmen wir sehr, sehr ernst. Bei vielen Rennen kommst du gar nicht an die Bildergalerien dran, ohne dass du dich identifizierst als Sportler.
Ja.
Ich denke, das wird irgendwann vorausgesetzt. Wir denken uns das und wir entwickeln das einfach jetzt schon, damit wir es fertig haben, um eben der Zeit ein bisschen voraus zu sein. Aber ja, es gibt sehr viel Wettbewerb. Klar, es gibt ja 10 oder 100.000 wahrscheinlich Veranstaltungen weltweit. Ich bin auch sehr, sehr froh darum.
Was, welche Rolle spielt denn der Preis? Also du hast ja eben gesagt, wenn der Muskelkater noch da ist und man ist schnell, dann ist es attraktiv. Ich hätte jetzt gesagt, okay, 30 Euro, boah, das finde ich jetzt echt nicht so viel, ehrlich gesagt, für so eine Erinnerung an eine Veranstaltung in der Qualität. Ich sehe ja da auch sogar ganz gut aus auf den Bildern.
Ich gebe uns Mühe, ja. Also,
gut inszeniert. So. Ist das von Land zu Land unterschiedlich? Oder muss man sagen, bei dem Preis ist dann auch mal gut? Also das ist ja so schwierig zu sagen. Muss man
es ist sehr schwierig zu sagen. Man könnte vielleicht denken, oh Gott, die würfeln das. Guck mal, wenn man die Events anklickt, alle unterschiedliche Price-Tags. Mhm. Es gibt da verschiedene Blickpunkte, die man irgendwie beleuchten kann. Zum einen, was ist für den Veranstalter wichtig? Also wir müssen grundsätzlich die Veranstalter bezahlen. Ne, das ist so, und viele denken, wir werden eingeladen, bekommen noch Geld dafür, dass wir fotografieren. Wir müssen es quasi die Rechte kaufen. Das geht von kleinen Events, wo wir nichts bezahlen, aber gratis kommen, bis hin zu sehr hohen Beträgen bei diesen großen Hauptstadtmarathons wie irgendwie Berlin oder London. Da ist wirklich viel Geld, was da fließt. Und dann fragt man den Veranstalter, was möchtest du? Bist du vielleicht nur eine Gemeinde oder ein Ort in den Alpen und du richtest ein Event aus und willst möglichst gute Verbreitung der Bilder und du möchtest gar kein Geld von uns und legst einen Wert darauf, dass die Bilder preiswert sind, dann machen wir die Bilder preiswert. Dann gibt es Veranstalter, die sagen, nee, hör mal, wir leben davon, wir sind irgendwie 12 Angestellte, wir brauchen wirklich das Geld, mach die Bilder eher teurer, machen wir die ein bisschen teurer. Also das ist die eine Perspektive und dann gibt es die Perspektive auch je nach Distanz und Event. Natürlich, wenn du 20 Kilometer Lauf machst um die Ecke, irgendwo auf dem Dorf, dann ist natürlich die Kaufbereitschaft nicht so hoch. Die können wir nicht für 30 Euro verkaufen. Und wenn du einen Ironman machst oder eben Mallorca 312, da muss ich Fotografen ein bisschen mehr bezahlen. Das ist ein Riesenteam. Wir haben Gott sei Dank immer mehr Locals, auch von der Insel, weil wir versuchen, nachhaltiger zu werden. Aber nichtsdestotrotz, ein bisschen Reise fällt immer an. Hotel, die Leute werden besser bezahlt für so lange Tage. Da können wir die Bilder nicht für irgendwie 10 Euro verkaufen. Und das ergibt sich eben aus den Gesprächen mit den Veranstaltern und eben diesen Überlegungen. Aber wir versuchen eher vergleichsweise am Markt die preiswerteren zu sein. Und das ist unser Anliegen. Wir haben als Studenten gegründet und sind der Meinung, jeder soll sich unsere Bilder leisten können. Und wenn wir ehrlich sind, wenn du irgendwo ein Gran Fondo machst oder ein Event in den Alpen und zahlst 100 Euro Startgeld, Anreise, Hotel, alles, dann kommst du selten unter 300 Euro Ausgaben. Ja. Und dann ist 19 oder 29,99 und du hast die ganzen Erinnerungen. Sollte hoffentlich ein No-Brainer sein. Das ist unser Ziel. Wir wollen quasi das Popcorn im Kino sein. Ob uns das immer gelingt, weiß ich nicht. Sicher meinen, welche Bilder müssen kostenlos sein. Den Ansatz haben wir auch probiert. Da gab es ja die große Firma in den USA, die ist aber insolvent gegangen. Das hat sich nicht durchgesetzt. Du bist abhängig von irgendwelchen Sponsoren, Marketingleuten und da wechselt irgendeine Posten und die Idee und auf einmal stehst du da und hast keine Mittel. Und dann sind alle nur noch Verlierer, weil der Veranstalter hat kein Fotoservice. Wenn du anfängst, wieder Bilder zu verkaufen, gibt's natürlich immer einen Shitstorm. Hey, letztes Jahr waren sie gratis und ich bin kein Freund davon. Ich sag dann immer, dann veranstalt doch ein Event gratis. Ne? Und dann heißt es dann, oh, Moment mal, wir haben doch Angestellte und Kosten. Ja, denkt ihr, wir haben das nicht. Also wir probieren lieber bezahlbar zu sein, aber diese Gratis-Geschichten gefallen mir nicht. Das ist künstlich und das gibt mir auch als Sportler keinen Anreiz, 100% zu geben, weil das ist eine Art Planwirtschaft. Wenn ein Sponsor sagt, hier hast du 10.000 Euro von uns und mach mal Bilder an 3 Stellen, ich bin da nicht mehr motiviert, ein Team mitzunehmen und mich richtig schnell zu sein und richtig tolle Bilder zu machen, weil ich habe ja mein Geld ohnehin schon. Ich denke zwar nicht so privat, aber ich weiß, wenn wenn alle unsere Events so laufen würden, würden wir natürlich gucken, dass wir Geld und Kosten sparen. Und andersrum, wir haben ein stressiges Leben und irgendwie sind wir selbst schuld, weil unser Geschäftsmodell setzt uns immer unter Druck. Mhm. Wenn wir nicht genug Fotografen haben und nicht das ganze Rennen total toll beleuchten, dann kaufen die Leute nicht wie du, danke nochmal, dieses Paket, die Fotoflat. Mhm. So, die sagen, ja, mein Paket sieht langweilig aus, es sind irgendwie nur Bilder vom Ziel, ich kaufe mir ein einzelnes Bild. Das ja. kann man bei uns ja auch. Und dann geht das finanziell von vorne bis hinten nicht auf. Das heißt, wir mhm. sind immer durch uns selbst, durch das Prinzip, was wir erfahren, extrem motiviert zu liefern. Macht viel Stress, ist aber, glaube ich, am Ende das bessere Modell.
Jetzt habe ich gesehen, der Aufwand ist ja zum Beispiel, das habe ich jetzt vorher noch nicht so gesehen, an manchen Stellen schon, in Flandern war ich ja auch, da wart ihr auch, aber nicht immer so mit dem gleichen Aufwand. Ich habe gesehen, es wird manuell und gleichzeitig auch automatisch ausgelöst an manchen Stellen, wo man durchkommt. Ne? Also da hat man gleichzeitig irgendwie sowas wie eine Fotofalle oder was, denn die löst aus, wenn man mit dem Chip durchfährt.
Genau, und, ja, das ist lustig, ja.
Und dann, also ich habe gesehen, da steht dann erst jemand an der Seite und dann will man noch gut aussehen und direkt dahinter stand dann eine Kamera am Rand. Das ist so eine Absicherung oder gibt es dann andere Motive oder was will man damit bezwecken?
Ja, korrekt. Also zum einen, das sage ich auch bei den Fotografen, zur Beruhigung, wir sind nicht dabei, Menschen durch Maschinen zu ersetzen. Das hat nichts damit zu tun. Wir planen immer so, dass alle sogenannte Lichtschranken, die du genannt hast, ausfallen. Also wir müssen beim Worst Case planen. Es gibt ein Gewitter und es regnet und zum Teil kommen Wanderer und klauen das Equipment, weil sie denken, das hat jemand vergessen. Okay. Das heißt, wir nehmen genug Fotografen mit. Du musst überlegen, wo kommen wir her? Also ich bin Mountainbiker. Ich bin zwar auch Rennrad gefahren, auch Mallorca habe ich gefahren, Ötztaler, Novecolli, irgendwann auch Race Across America, aber eigentlich komme ich vom Gelände. Und wir haben tatsächlich mit 24-Stunden-Rennen angefangen, irgendwie das Ganze profitabel zu machen. 2006 damals schon das allererste und bis heute für mich das schönste im Finale Ligure, das berühmte 24-Stunden-Rennen. Und da ist es halt so, du arbeitest 24 Stunden und das ist echt hart, ohne Pause. Und zum einen und zum anderen, nachts funktioniert der Autofokus nicht, sehr dunkel. Und kannst zum Beispiel auf die Scheinwerfer machen. Es ist super schwierig, nachts vernünftige Bilder zu machen. Du willst auch nicht von vorne blitzen. Also haben wir uns damals schon überlegt, okay, lass uns irgendeine Fotofalle selbst bauen, also auch die Hardware, die dann auslöst, wenn der Fahrer nachts vorbeikommt und zwei Blitze seitlich hinstellen, dass wir niemanden blenden. Und so sind diese Lichtschranken entstanden. Also im Prinzip nur, um uns ein bisschen Pause zu geben und die Nachtfotos zu machen. Mhm. Und dann haben wir immer gemerkt, Halleluja, das sind eigentlich ziemlich coole Kameras, weil wenn ich schon irgendwie so ein Eiger-Bike-Event in den Alpen fotografiere, direkt am Eiger-Jungfrau-Mönchen, die Wahnsinnslandschaft und ich hänge da mit einem Teleobjektiv, weil es gerade einfach eine schöne Abfahrt ist, da fehlt hier irgendwie dieser Postkarte-Blick, ja, diese Weitwinkelkamera und genau dafür brauchen wir die Lichtschranken. Also wir stellen quasi eine Weitwinkelkamera auf, fixen Autofokus, also Fixfokus in dem Fall. Sie macht eben dieses perfekt überlegte, aufgebaute Bild. Das heißt, du machst dir wirklich Gedanken als Fotograf, das macht Spaß, die aufzubauen. Und machst genauso, wie du sie gerne hättest. Und dann wird jedes Bild genauso. Und die Bilder sind sehr beliebt. Also ich sehe, die werden oft geteilt, geliked. Ja. Wir haben auch schon kommerziell ein paar verkauft tatsächlich. Und für die Fotografen ist das auch nice, nebenbei noch ein bisschen Geld zu verdienen. Und die benutzen einfach ihr altes oder ein anderes Gehäuse dafür. Es muss ja nicht alle neueste Kamera sein, weil wie gesagt, wird da kein Autofokus gebraucht. Und ja, wir bauen die Dinger selbst. Also es macht Spaß. Es hat Spaß gemacht, die zu entwerfen. Und genau, dafür sind die Lichtschranken da. Und die machen eigentlich eine sehr gute Arbeit.
Ist auch erstmal, wenn man das erste Mal passiert, hat man das Gefühl, jetzt ist man irgendwie wichtig. Hatte ich das Gefühl.
Ja, so. Oder du denkst, du bist zu schnell gefahren, wenn es blitzt.
Kann auch sein. Ja gut, das ist mir ja gewohnt. Dann ist natürlich jetzt die Frage, was ist denn mit Video?
Ja, machen wir auch. Es ist sehr viel Aufwand. Das sind sehr, sehr große Datenmengen, was ich denken kann, wenn man das vernünftig macht. Und das wird leider nicht so angenommen. Es liegt auch daran, dass die Firmen, die nur Video machen, sich immer wieder zum Verkauf anbieten oder schließen. Und wir haben früher das Produkt Video parallel zu der Fotoflat angeboten. Beim Ötztaler zum selben Preis haben wir gesehen, okay, auf 100 Kunden entscheidet sich vielleicht einer fürs Video, alle anderen nehmen nur Fotos und die wenigsten nehmen beides. Ja. Haben wir einfach gesehen, okay, ja, es gibt jetzt Reels und es gibt TikTok, aber irgendwie, es zündet nicht. Wir sind jetzt dahin gekommen, dass wir bei manchen schon Video anbieten, auch bei manchen Radrennen. Und das Video bekommen alle Sportler kostenlos mit der Fotoflat einfach dazu. Und da gibt es in der Regel, ist das unter einer Minute, damit man es noch jemandem zeigen kann. Ab 5 Minuten schlafen sowieso alle ein. Du kannst dir vorstellen, wie langweilig so Urlaubsvideos von Eltern sind, die wir angucken müssen. Ja. Und dann gibt es am Ende eine persönliche Zieleinlauf-Sequenz. Haben wir letztes Wochenende beim London, Wien und Madrid-Marathon angeboten, einfach dazu geschenkt, weil ich bin der Meinung, das ist kein Produkt, das du standalone verkaufen solltest.
Ja.
Man verwirrt die Kunden irgendwie, dass man sich für irgendwas entscheiden muss. Und bei Radrennen, es ist halt echt aufwendig. Also zum einen sind wir angewiesen auf die Teilnehmer, auf Durchfahrtszeiten von der Timing-Firma. Das heißt, wir müssen in der Nähe des ganzen Equipments aufbauen. Das heißt, wenn du die schönste Kurve irgendwo an der Küste Mallorcas, wo wir die gerne die Kameras hinstellen könnten, nein, da gibt's gerade keine Zeitnahmematte. Ja. Und zum anderen ist es echt viel Arbeit. Dann brauchst du einen Videografen, der das einminütige Video schneidet, mit Musik hinterlegt, das Lied noch kauft und dann diese gigabyteweise Daten schnell hochlädt, weil wir wollen ja am nächsten Tag online sein in der Regel. Ja. Von daher machen wir relativ wenig Video. Wir haben die Technologie, ich glaube, wir machen es seit 2008 und wir sind bereit. Also wenn der Markt jetzt da ist und sagt, wow, Video ist ja super in und alle teilen nur noch ihre Race-Videos, dann brauchen wir nur ein bisschen mehr Equipment kaufen und dann in die Vollen gehen. Mallorca haben wir es zum Beispiel nicht gemacht. Das ist, die Kameras können umfallen, im Ziel stellt sich manchmal jemand davor, dann ist der Akku manchmal leer und wenn er schon eine halbe Stunde nicht läuft, trotz Redundanz, bekommt man Probleme. Also es ist ein Produkt, das ist deutlich aufwendiger zu produzieren als die Bilder, auch wenn man das nicht denkt.
Nee, okay. Gut, und dann muss man sagen, ich habe es auch schon ein paar Mal runtergeladen. Ja, dann so spektakulär sieht es dann auch in Bewegtbildern ehrlich gesagt auch wieder nicht aus. Beim Bild kann man, irgendwie hat man das Gefühl, man war doch relativ sportlich. Beim Video sieht das manchmal anders aus, wenn man die bewegten Bilder mit dem Profisport vergleicht.
Wenn die Leichen nach 312 Kilometer ins Ziel rollen, ja, sieht man wahrscheinlich relativ passiv aus. Außer man hat was falsch gemacht und hat noch zu viel Kraft.
Jetzt ist aber mal interessant, ihr lebt doch bestimmt auch manchmal neben der Strecke. Ihr müsst doch bestimmt auch manchmal total flexibel reagieren. Vielleicht fällt auch mal einer mit dem Rad auf das Equipment drauf. Was passieren denn so für wilde Sachen da? Kamera geklaut, hast du eben schon gesagt.
Ja, Kamera oder Lichtschranke passiert leider immer wieder. Oder ein Wanderer, der mit dem ganzen Equipment zu einem kommt, haben sie was liegen lassen? Wir so, nein, wir haben es eine halbe Stunde aufgebaut, genau mit dem Sensor. Es passieren eigentlich, Gott sei Dank, ich muss jetzt dreimal hier auf Holz klopfen, ganz wenige schlimme Sachen, wirklich ganz wenige. Das muss ich sagen, weil wir manchmal auch selbst ein bisschen Risiko eingehen. Klar, bei manchen Rennradrennen fahren wir auch die sogenannten Fotomotorräder, wie eben Münster oder Köln, weil die Rennen so flach sind und du hast so große Gruppen, du kannst nicht am Straßenrand stehen, so ein 40er Traube, die mit 50 km mal vorbeischießt, einfach auseinander fotografieren. Da machst du drei Bilder, hyperventilierst, die Unterlippe zittert und alle sind längst vorbei und hast das Gefühl, was war jetzt hier los? Da fotografieren wir von Motorrädern aus, aber die Strecken sind gesperrt wie den Straßenverkehr in aller Regel und wir fahren super defensiv, das toi 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 noch nichts passiert, nehmen auch keine Führerschein-Neulinge, so Leute, die schon ewig machen. Ansonsten, was ich nie vergessen werde...
Entschuldigung, das musst du nur mal erklären, die fahren dann halt diesen Pulk ab und versuchen von jedem...
Genau, zu porträtieren, einzeln zu fotografieren, auf einer Boombox dabei, eine richtig coole Musik, Leute lachen, es macht super viel Spaß. Also ich fahre sehr gerne das Fotomotorrad. Das ist echt der dankbarste Job. Und dann am Ende nochmal ein Ziel anhalten, nochmal ich als Fahrer, dann nochmal alle abfotografieren, man quasi zwei Spots und das macht wirklich Spaß. Also diese Interaktion mit den Sportlern, die ist super, weil bei Rennradrennen hast du recht wenig Zeit. Entweder du bist an eine steile Rampe, wo die langsam vorbeifahren, dann hängt die Zunge aber quer, 200er Puls und keiner redet mit dir. Oder sie rollen locker runter, aber da ist auch keine Zeit, weil die schnell sind. Und vom Motorrad aus hat man so ein bisschen Interaktion, da werden Witze gemacht. Also ich bin ein paar Mal hintereinander beim Ötztaler nach meiner Teilnahme, das Fotomotorrad gefahren. Das macht super viel Spaß. Du glaubst gar nicht, zu wie vielen Witzen die Leute noch fähig sind, selbst irgendwie nach drei Pässen und 150 Kilometer. Die sagen dann, ob ich Kreditkarten annehmen würde und wie viel Höhenmeter ich sie ziehen kann, Moped. Also ich habe schlapp gelacht. Das macht wirklich Spaß. Und wenn du mich nach schlimmen Ereignissen fragst, das Schlimmste, was ich nie vergessen werde, nie, ist das Geräusch, wenn jemand in der hohen Acht unten in der Linkskurve an einem Nürburgring mit circa 80, 90, 100 km/h stürzt. Das Geräusch der Haut, die am Asphalt reibt, so ein Quietschen. Weil da ist eine riesen Pizza, also die Haut ist dann fast weg. Und wir haben dann immer den Krankenwagen gerufen, hat eine eigene Nummer. Und das hört man, das ist ganz schlimm. Also habe ich ein paar Mal bei Stürzen gehört. Ich habe gern die hohe Acht fotografiert, weil Action, die Leute sind sehr schnell. Wir messen auch die Geschwindigkeit, die wird nachher ins Bild eingeblendet, unten rechts, wie beim Ötztaler. Und das werde ich nie vergessen. Also das hat mich schon ziemlich mitgenommen, muss ich sagen.
Wow. Und in den Momenten muss man dann auch wirklich hinrennen und gucken, alles okay, oder?
Ja, klar, lässt sofort alles liegen. Vor allem kein Bild ist so wichtig wie die Gesundheit und Unversehrheit der Leute. Natürlich lässt du alles liegen, vor allem rennst hin. Und in der Regel ist nicht was Schlimmes passiert. Die brechen sich aber auch nicht. Komischerweise hast du genug, ich sag mal, Rutschzone. Der Nürburgring ist ja irgendwie über 12 Meter breit. Aber das war wirklich ziemlich fies. Ansonsten siehst du natürlich schlimme Stürze und hilfst den Leuten, aber an was ganz Schlimmes kann ich mich nicht erinnern. Ich habe wirklich hunderte Events fotografiert, also toi, 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 klingt unspektakulär, ist mir aber auch recht.
Okay, jetzt wollen wir natürlich noch zwei Sachen wissen. Das eine ist ganz persönlich, was ist das Rennen, was dir am meisten Spaß macht als Fotograf?
Als Fotograf. Okay, ist natürlich ein bisschen unfair, weil ich nenne jetzt ein Rennen ohne Strecke. Also als Fotograf liebe ich es, zur L'Étape de Tour zu fahren, weil die jedes Jahr eine andere Strecke haben, eine echte Tour de France-Etappe, und das ist die Abwechslungsschächtin. Und weil ich die Arbeit der Fotografen auch meine Woche vorbereite, ich bin bisher jedes L'Étape de Tour-Rennen seit über, ich glaube, 8 Jahren persönlich abgeradelt davor, in der falschen Reihenfolge, also vom Ziel zum Start, damit ich immer sehe, wie das Bild wird. Das finde ich immer mega. Das finde ich mega, weil ich weiß eine Woche davor nicht, wo mein Spot sein wird. Ich kenne die Pässe noch nicht. Das ist was ganz was Besonderes. Ansonsten ist schwer zu sagen, weil die alle super besonders sind. Ne? Du hast irgendein UTMB Ultra Trail in den Alpen, wo du 40 Stunden dauerhaft arbeitest. Es ist unfair zu sagen Lieblingsrennen. Also bei manchen Rennen habe ich auch geweint. Also wir haben die Tortur fotografiert, das ist dieses Ultra-Cycling-Event in der Schweiz. Und die einzige Frau, die das gefinisht hat, die Tausender, also die lange Strecke, alle anderen haben nicht gefinisht. Ich kam auf die Bühne und die hat so gezittert und die plötzlich hat sie den Boden unter den Füßen verloren, ist umgekippt. Der Speaker hat sie gerade noch aufgefangen. Alle in der Halle haben angefangen zu weinen, weil wir so fertig waren. Es waren meistens Fotografen und Angehörige. Wir haben seit 2 Nächten, 3 Tagen quasi nicht geschlafen. Das heißt, du bist voll am Boden, voll aufgelöst, Schlafmangel. Und da siehst du sowas. Wir haben wie kleine Kinder geweint. Also das war eine
Verstehe.
Mischung aus Anerkennung, was die Frau geleistet hat, und gleichzeitig so richtig fertig sein. Das werde ich auch nicht vergessen. Ich glaube, bei einigen Events gibt es Sachen, die ich niemals vergessen werde. Es wäre unfair zu sagen, mein Lieblingsevent. Was ich mit Mountainbiker, natürlich gefallen mir auch sehr Offroad-Events. Ne? Die gibt es weltweit, auch 24-Stunden-Rennen. Cape Epic gefällt mir sehr. Das habe ich ein paar Mal fotografiert in Südafrika. Wahnsinnig gut organisiert, super coole Landschaften. Auch jedes Jahr eine neue Strecke. Aber ja, es ist wirklich schwer zu sagen.
Okay, du
Okay.
musst dich jetzt auch nicht festlegen. Das
Okay.
passt. Das passt, Tom. Jetzt haben wir natürlich noch ganz klar die Frage. Wir reden ja jetzt hier mit einem Start-up aus Deutschland, aus Aachen. Wir haben Tech, wir haben Wachstum. Jetzt will man natürlich, wir haben ja so viele Investoren unter unserem Publikum. Seid ihr schon Unicorn oder was? Mit Milliardenbewertung?
Nein, 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 sind wir nicht. Nein, im Prinzip sind wir Handwerker mit einer Website. Also wir sollen die Kirche mal im Dorf lassen. Wir sind kein Twitter, wir sind jetzt kein TikTok oder irgendwas, was viral geht. Wir sind einfach bemüht, einen guten Service zu machen, gute Bilder, und sind einfach ein Betrieb, der Bilder macht und verkauft. Also das will ich nicht so hypen. Ich habe vorhin Startup gesagt, nur weil wir wirklich klein angefangen haben, sehr gelitten haben im Wachstum. Aber im Prinzip ist mir ein Service. Du gehst auch nicht zu Datasport oder zu Mika Timing und sprichst von der Milliardenbewertung oder so. Es macht uns einfach Spaß, das, was wir machen. Aber ich würde die Kirche im Dorf lassen. Wir sind einfach eine Gruppe Fotografen mit einer Website, ja.
Alles klar. Das heißt auch, wenn jetzt einer oder andere unserer, wir haben ja viele Investmentbanker unter den Hörern, wenn die jetzt einen Investor aus New York heranschleppen, dann kann man die Nummer weitergeben, oder
Ich fliege da morgen zufällig hin zu einem Radrennen. Vielleicht treffe ich ihn dann.
was?
Nein. Quatsch, also lass es, ja, wir sind zufrieden mit dem Setup und es macht echt viel Spaß.
Sehr gut.
Tatsächlich
Klingt
sind wir
gut.
mehr, glaube ich, denken mehr über unser Produkt nach, wirklich, und über die Seite und über, wie wir uns verbessern können, als uns Gedanken zu machen über unsere Finanzierungsrunde.
Das klingt sehr gut, als ob die Arbeit auch langfristig Spaß machen würde. Aber du kommst dann trotzdem noch manchmal zum Fahrradfahren. Das höre ich auch raus. Es verbietet, lässt sich verbinden.
Selten. Verbinden super selten. Dieses Jahr habe ich angefangen, ein bisschen zu trainieren, auch im Winter 2 Wochen Urlaub gehabt, endlich mal um Weihnachten rum. Und ich habe jetzt ein bisschen gewettet mit dem London-Veranstalter, dass ich in 3 Tagen nach London radle, von Freiburg zum Marathon. Das war letzte Woche und leider bin ich damit gescheitert. Eine Bremse kaputt, ich hatte nur noch Vorderradbremse auf Carbonfelge im Regen, 7 Grad, und ich habe die Fähre verlassen in Dover und habe schon gesehen, nee, also die letzten 120 Kilometer, das wird nichts. Und habe ich die Bahn genommen. Das war so die einzige Verbindung, irgendwie im Radeln mit dem Event zu verbinden. Aber ja, mir macht das super viel Spaß. Und leider habe ich die Zeit, nicht mehr an so vielen Events oder Rennen teilzunehmen wie früher. Klar, als Student warst du gefühlt, war 4 Rennen pro Monat. Aber wir leben den Radsport noch sehr. Und ja, ich wünsche, ich hätte die Zeit, die meine Frau hat. Sie ist ja Semi-Profi quasi auf dem Mountainbike. Sie trainiert 20 Stunden die Woche und ich mache dann eher 3, 4, 5. aber es macht wirklich Spaß. Also das ist eine Sucht. Ich glaube, alle Zuhörerinnen und Zuhörer können Ihnen zustimmen. Das ist einfach eine Sucht. Zeitlebens hast du immer irgendwie N plus 1 Fahrräder in der Garage. Es hört nie auf. Da kommt irgendwas Neues. Und man will irgendein neues Event machen. Und ja, Strava hat es noch verschlimmert. Ja, das macht Spaß.
Aber jetzt sag mir mal zum Schluss, wärst du auch bei Swift oder sowas? Virtuelle Welten?
Nein. Nein, tatsächlich, wenn ich im Winter draußen trainieren gehe, bei minus 2 Grad Schnee, mache ich noch einen Hashtag bei Strava, Swift for Men. Ich habe es probiert, ich habe mir diesen Kicker gekauft. Der Augenblick war gut, weil meine Frau eher verletzt war und ich dachte, wenn ich es nicht brauche, braucht sie das. Ich habe es echt eine Viertelstunde probiert, das ist nichts für mich. Also sorry,
aber die
das
Frage,
ist,
ich will ja auf die Optik hinaus oder auf dieses Erleben der Bilder im Swift, in virtuellen Welten. Könntest du dich darauf einlassen?
Nee, genauso wie ich nie bei Metaverse enden werde. Ich kann mich darauf nicht einlassen. Also, entschuldige, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Und ich komme ja, als Student habe ich ganz viele 24-Stunden-Rennen gefahren. Ich habe gutes Licht. Ich kann auch abends Rennrad oder Gravel oder Mountainbike fahren. Mountainbike allerdings nur eher auf Schotterwegen, um die Tiere nicht zu verscheuchen. Aber es gibt gar kein Wetter, bei dem man nicht raus kann. Gut, wenn es kniehoch Schnee gibt, dann gehe ich halt langlaufen. Also ich finde diese Entwicklung nicht toll. Leute verweichlichen irgendwie und sobald es im Herbst ein bisschen regnet, machen sie 2 Stunden auf der Rolle. Ich finde es sau langweilig, sorry. Ich weiß nicht, ob sie euren Podcast sponsern, aber du fängst an zu schwitzen. Nee, mir fehlt das Fahrerlebnis. Ja,
ich schicke dir gleich ein Foto von meinem Sieg beim Rennen kürzlich in Vatopia. Vielleicht wird Sportograf dann sich da auch aufstellen in der
virtuellen Welt. Ja, schwierig, ne? Wie sollen wir die Leute fotografieren? Aber... Nee, also es hat gar nichts damit zu tun, dass wir wirklich Events brauchen, um zu überleben. Das hat nichts damit zu tun. Also ich persönlich halte keine 15 Minuten auf der Rolle aus. Alles juckt, ich fange an zu schwitzen, es ist einfach langweilig. Ich habe es früher mit Spielfilmen probiert, klar. Ich habe natürlich schon beide Schlüsselbeine gebrochen, logisch, Mountainbiker. Und dann hängst du manchmal auch, darfst 12 Wochen nicht aufs Rad. No chance. Es ist total langweilig. Kann ich auch überhaupt nicht mitreden. Vatopia habe ich schon mal gehört, man sieht es auch bei Strava. Ich denke, oh Leute, postet doch nicht sowas bei Strava. Das heißt, ihr seid im Wohnzimmer gewesen. Geht doch mal ein bisschen raus in die frische Luft.
Alles klar. Gut. Also jetzt beenden wir das Gespräch. Alles klar. Gut. Also ich gucke mir lieber die Bilder von Sportograf an, als die Screenshots von Vatopia. Da bin ich mit dir ganz einer Meinung. Und da habe ich hier heute was zu gucken. Ich habe es mir gekauft. Ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit und wünsche dir einen guten Flug. Du wirst die Folge von uns hören und ich hoffe, dass danach noch mehr Menschen auf die Events tingeln, um dann direkt nur wegen der Bilder mitzufahren.
Ach Quatsch, wird so sein. Bilder, papalapap, geht raus, macht Sport, geht wieder zu den Events. Uns geht's gut, aber es hat den einen oder anderen Veranstalter wirklich hart getroffen. Manche Rennen gibt's nicht mehr, die es 2019 gab. Und die Branche braucht euch einfach, ja. Das heißt, ihr habt jetzt im Schnitt 5,5 Kilo zugenommen, das ist aber schon 1,5 Jahre her. Jetzt bitte in die Pedale treten, auf die Rennen gehen, egal ob ihr Bilder kauft oder nicht, das ist gesund und das ist einfach ein tolles Hobby, das macht süchtig und ja, ich hoffe, dass die Events, die so jetzt bestehen und die Sportart noch lange bestehen bleiben, weil ja, manche leben davon, wie eben Profisportler oder wir als Fotoservice, aber für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, das ist einfach eine tolle Art, Zeit zu verbringen und viel draußen sein, ich liebe es. Ich kann es kaum erwarten, bis die Radsaison jetzt wirklich anfängt.
Dann wünsche ich dir jetzt einen guten Flug und vielen Dank.
Danke, Tim. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht sehen wir uns auf einem Event. Würde mich sehr freuen. Zeigst du mir dein Stahlbike.
Zeig ich dir. Bin mir sicher. Bis dann.
Mach's gut. Ciao.
Tim, herzlich willkommen zurück in deinem Podcast. Ich bin froh, immer noch auch in Season 3 Teil deines Projekts zu sein.
Ja, ich habe gerade eine E-Mail, während wir sprechen, habe ich eine E-Mail von Sportograf bekommen.
Mhm.
Und da geht es inhaltlich um, das heißt hier, deine Bilder sind online. Das heißt, es muss also Bilder von mir geben, wie ich am Wochenende in Aachen beim, wie hieß das jetzt noch, Three Rides mitgefahren bin. Und ich würde jetzt mal suchen, während wir hier sprechen, aber vielleicht auch nicht, weil es könnte langweilig werden, wenn ich jetzt hier die klicke und dann sage, oh, da sehe ich aber gut drauf aus, oder?
Ja, das nicht. Ist ja eigentlich bei jedem Foto, ne? Du bist ja durchaus fotogen.
Obenrum.
Ja, klar, bis zum.
Unten ist natürlich ein Problem mit der Kiste,
ja,
ne?
Ja, ja, ab der Hüfte wird es dann schwierig, ne? Breites Becken, ja, schwierig. Naja. Gut, aber für jeden Geschmack gibt es die passende Hüfte. Warum soll nicht auch deine Hüfte zu einer anderen passen?
Ja. Ich hatte übrigens das Trikot an, welches du mir in der Weihnachtsrevue auch immer noch, komm immer noch reinhören, die Weihnachtsrevue ist ja noch online. Ne?
Ja.
Welches du mir geschenkt hattest.
Ja.
Und
sieht sehr gut aus.
Es ist sehr gut angekommen.
Ja, ein tolles Trikot.
Es ist wirklich ein sehr, und dann heißt es von wegen, du bist kein Styler.
Heißt es?
Bist du doch ein Styler.
Nee, bist du. Ich mache dich. Ich mache dich zu einem. Ja.
Verstehe.
Ja, Freestyler.
Ja.
Schön, 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 schön.
Wie wird das Wetter morgen?
Ich glaube, vormittags ein bisschen regnerisch und dann später.
Kommt aber an, wo man ist, ne?
Sonnig.
Ich bin auch hier in Holland morgen. Ich selbst morgen.
Ah ja. Zum Abbau.
Was?
Zum Abbau. Habt ihr da nicht grenzüberschreitend? Nee.
Grenzen hast du wieder vielfach überschritten heute. Ist auch wichtig abzugrenzen. Das Abgrenzen lernt man ja erst in der dritten Lebenshälfte, so langsam. Ne?
Ja.
Mir persönlich geht es zumindest so.
Ja, so ein bisschen.
Aber nee, ich fahre zum Depeche Mode Konzert.
Ach so, gut.
Amsterdam, über den Drittmarkt habe ich mit meinem Freund Sven jetzt das sehr schöne Privileg beim allerersten Konzert der neuen Tour in Europa dabei zu sein. Also das Amerika-Lag, wie wir Expertinnen sagen, ist ja schon. Und dann bin ich beim Depeche Mode Konzert und mache dann einfach da mal einen halben Tag Urlaub.
Gut. Ist das in Amsterdam?
Im Ziggo Dome in Amsterdam, da in diesem Bereich, wie wir sagen, wo wir, also architektonisch ist es ja sehr gelungen, da um die Johann Cruyff Arena herum.
Ja. Könnte ich ja rüberkommen, ist ja nicht so weit.
Nee, komm einfach rüber.
Aber ich habe keine Karte.
Nee, du kannst ja vorher zum Bier vorbeikommen.
Ah ja.
Weil ich vorher nicht viel Bier trinken werde, eher hinterher.
Na gut, dann kommst du einfach hinterher vorbei.
Nee, mein Freund Sven und ich werden da bleiben. Denn ich hatte eigentlich sollte ich von da nach Madrid fliegen, aber meine Interviewpartnerin in Burgos hat leider abgesagt.
Okay.
Jetzt muss ich mal was anderes überlegen, ne?
Ja, bleibst halt noch in Amsterdam.
Ja, fahr dann wieder nach Köln zurück.
Schade. Tim.
War wieder gut, ne? Die Folge.
Finde, geht. Mittel. Weiß man ja, also ich weiß nicht, ob das alle wissen, die schon mal selber gepodcastet haben. Also während und unmittelbar nach der Aufzeichnung denkt man eher so, nee, war wieder nichts. Meistens, wenn ich es dann ein paar Stunden später, manchmal auch ein paar Minuten später, dann nochmal höre, denke ich, ach, so schlecht klingt es doch gar nicht. Kann man schon bringen. Zumal ja gar nicht alle Hörer, also ein Bruchteil der HörerInnen ja sowieso nur bezahlen dafür. Ne? Von daher kann man da praktisch ja auch einfach irgendwas machen. Apropos bezahlen, es wird wieder eine neue Bonusfolge geben. Schon bald.
Die zeichnen wir jetzt gleich auf, oder was?
Ja, zeichnen wir jetzt gleich im Anschluss auf. Also wer nahtlos hier rüberschalten möchte zur Bonusfolge, der wird das dann auch in der richtigen Reihenfolge gehört haben, also in der Aufzeichnungsreihenfolge. Wir haben uns ja jetzt praktisch warm geplaudert. In der Bonusfolge wird es also besser und das könnten alle Steady-SupporterInnen und wer noch einer davon werden möchte, dann auch live erleben und bestätigen, verifizieren durchs eigene Hören. Also Steady-Support, ab Juli haben wir ja neue Preise. Deswegen jetzt vielleicht schnell noch zuschlagen, bevor wir dann.
Habe ich da auch noch was mitzureden bei dieser Preispolitik?
Hatten wir letztens on the air schon beschlossen. Wir brauchen hier einen Inflationsausgleich. Außerdem wissen wir Marketeers wissen wir ja, dass je teurer das Produkt, desto häufiger wird es gekauft, zumindest in unserer Zielgruppe. Ein Rennrad für 1.000 Euro kauft hier niemand.
Nee.
Ein Podcast für 5 Euro im Monat bezahlt niemand. Ich glaube, ich glaube, wenn wir so in Richtung 50 Euro pro Monat mal denken, da wird es dann richtig interessant für viele erst.
Dann zum Schluss möchte ich noch ein paar offene Punkte ansprechen. Einmal haben wir unser Team bei Rad am Ring.
Ja.
Das genau. muss jetzt langsam finalisiert werden. Ich erwarte noch ein paar Bewerbungen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute es schon sind, aber wir haben, ich habe gesagt, wenn sich Leute bewerben, die besser sind als die, die bislang sich eingetragen haben, dann werden die anderen natürlich knallhart rausgekegelt. Das ist ja klar. Ah. Also da wird nach sportlichen Kriterien entschieden. Das entscheide ich dann am 20. vor Ort.
Ja.
20. Juli. Also anreisen lohnt sich.
Fiona entscheidet sich das sportliche.
Nee, Fiona habe ich gestern schon zurechtgewiesen. Die kann gerne unterwegs auch in der Strecke zum Beispiel die Reifen wechseln, aber ich werde die Taktik bestimmen.
Okay.
Das ist eine. Das
ich bin ja gesetzt, ist, ne? Ich bin ja gesetzt.
Du bist auf jeden Fall gesetzt. Mhm. Vielleicht komme ich aber auch nicht. Das muss ich noch klären. Mhm. Das zweite ist, hier in dem Bereich gibt es noch wichtig, es gibt noch Grüße von Patrick aus. Also wir müssen uns noch zum Thema Erzgebirge müssen wir uns noch.
Oh ja.
Ich will jetzt hier nicht weiter, müssen wir uns langsam mal zu positionieren. Wir haben noch eine Einladung zum
Terminfindung
in Österreich. Wie heißt der See da unten? Attersee oder was ist das da? Also hier. Müssen wir auch noch sagen, fährt da einer von uns mit? Vielleicht ja, nein. Ich muss meiner Steuerberaterin noch, achso, das war jetzt nicht Thema, diese. Und dann insgesamt würde ich sagen, war das ein sehr, also das mit dem Jonas Deichmann übrigens, der fährt ja jetzt wieder, der macht jetzt wieder ein Abenteuer.
Mhm.
Ich habe ihm Glück gewünscht, ich glaube, er schafft das.
Ich weiß noch nichts, ich arbeite das nach.
Gut, dann haben wir alles geklärt. Ich sehe hier gerade schon wieder Bilder von Sportograf. Die kaufe ich mir jetzt Flatrate für.
Mhm.
Ja, ich würde eher die Flatrate kaufen. Als, aber hier sieht mein Hintern schon sehr dick auch aus. Mhm. Dann kaufe ich es mir doch nicht. Ne?
Mhm. Ja.
Vielleicht kaufe ich es mir doch nicht.
Ja, ja nee, lass lieber. Ja. Oder so als Minitekel. Kannst du dir ausdrucken und im Büro oder so immer an die Wand hängen und sagen, oh, das darf nie wieder passieren in meinem Leben.
Ja gut, das ist halt auch Genetik, ne?
Ja.
Es gibt gewisse Grenzen der Genetik, ne?
Ja gut, da hilft dann die plastische Chirurgie.
Nee.
Doch.
Können ja nicht die Muskulatur da wegschneiden.
Nee, wir sprechen hier nicht von Muskulatur.
Nee, doch, tun wir schon.
Mm.
Wir reden über, das ist da, in, da ist nicht so viel Fett drin, also ist Fett drin, aber es ist nicht von der Muskulatur zu trennen. Mm. Das ist das Problem.
Ja, also ich würde sagen, so ein Chirurg kriegt das schon hin. Das
mein Lieber, ich war beim Institut für Sporternährung,
kriegst du ordentlich IS mal den Popo filetiert.
Spaß. Ich fand's spaßig gesagt. Okay, alles klar.
Ja. So, endet's doch noch heiter. Ne?
Im Westen nichts Neues. Ne? Ach so, das ist auch noch wichtig. Wenn man in Holland ist, dann ist der Westen plötzlich ganz woanders.
Ja.
Dann ist der Westen plötzlich fast in Belgien und Osten ist dann nicht die DDR, sondern oder ehemalige DDR oder also Russland.
Ja,
oder
sondern irgendwie Niedersachsen so. Oder sowas. Ja.
Ja, das muss
Grüße übrigens nach Niedersachsen.
Nee, und jetzt fällt es mir wieder ein. Westen, das war wichtig, dass du das nochmal angesprochen hast. Jetzt kommt's noch. Der Anfang von Im Westen nichts Neues. Und da muss ich sagen, habe ich nicht so ganz verstanden. Da an der Stelle habe ich gesagt, ich saß auf der Rolle, als ich den Film gesehen habe und habe gedacht, oh, jetzt macht er hier den Terrence Malick.
Mhm.
Ist dir das aufgefallen?
Nee, sagt mir aber jetzt gerade auch nichts.
Terrence Malick, kennst du nicht?
Nee.
Ich empfehle allen Hörerinnen und Hörern den Film The Thin Red Line, der schmale Grat auf Deutsch, mit einer unfassbaren Cast und einem großartigen Regisseur. Terrence Malick hat ja nicht viele Filme gemacht, die er gemacht hat, sind alle großartig, meines Erachtens nach.
Mhm.
Das eine ist auch vertont worden, Pocahontas.
Von Neil Young, ne?
Nee, das im Karneval hier immer läuft. Im Karneval.
Also, von Neil Young gibt es aber auch einen Song, Pocahontas.
Und das aber der schmale Grat heißt auf Deutsch, finde ich komisch, also Thin Red Line. Auch Nick Nolte und Sean Penn, da ist er auch wieder.
Mhm.
Nicht nur in Titanic hat er mitgespielt.
Mhm.
Es geht halt auch um Krieg in der Natur und ich muss sagen, die erste Szene, die ersten Bilder in dem Westen, nichts Neues, mit den Füchsen, die an der Mutter saugen im Wald. Du kannst dich vielleicht erinnern, in dieser kalten und matschigen und dann hinterher zerstörten Natur.
Mhm.
Diese Bilder erinnern mich doch sehr, sehr an die Stimme und die Stimmung in Terrence Malicks The Thin Red Line. Und ich finde, das sollte für heute einfach mal als kleiner
Gedankenanstoß
genügen für diese Folge von 101 Dinge, die ein Cineast in der Dachregion wissen muss.
Ja, also liebe FilmkritikerInnen und PodcasthörerInnen, da gibt es ja durchaus die ein oder andere Schnittmenge, wobei sie wahrscheinlich sehr klein sein dürfte. Macht aber nichts. Wir gehen einfach immer tiefer in die Nische hinein und fühlen uns da doch zunehmend wohl, oder?
Oh ja. Wir haben es uns verbaut und haben uns das jetzt sehr gemütlich gemacht.
Ja, Tim, ich hat mich gefreut. Ich freue mich schon darauf,
Ditto, ne?
Mal mit dir zu fahren wieder. Meinst du, das passiert vielleicht im kommenden Sommer?
Hm. Sehe ich nicht.
Siehst du nicht? Okay. Ja, gut. Schade. Naja.
Ich bin hier gerade auch eingeladen worden zur Eurobike. Also kommt alle vorbei. Es geht um Gravel. Ich bin jetzt Gravel-Experte. Ich mache ein Buch 101 Dinge, die ein Gravel-Biker wissen muss. Ich bin jetzt fahre jetzt nur noch Gravel. Aber am Samstag muss ich erst nochmal, am Sonntag muss ich bei rund um Köln übrigens mitfahren. Ich bin spontan gemeldet, aber dazu später mehr.
Ja, und liebe Grüße auch an einen Namensvetter. Mit dem bin ich 30 Kilometer gefahren am Wochenende. Er ist dann weitergefahren. Ich bin auch noch weitergefahren, aber andere Strecke. Er fährt übrigens auch bei rund um Köln mit. Und den kann man in der Bonusfolge hören. Wow. Hinter der Paywall. Ja, war schön. War eine schöne Veranstaltung, RTF. Ich bin wirklich begeistert vom Konzept RTF.
Das, du siehst auch wirklich gut aus. Ich habe Bilder von dir gesehen. Gut siehst du aus.
Gut siehst du aus. Naja. Tschö. Dann mach's gut, ne? Tschö, Tim.
Lässt du jetzt die KI noch drüber laufen über die Folge?
Ja, kommt immer noch. Ja, kommt immer noch.
Erst die noch Quality Assurance? Oder?
Ja, erste Kürzungen werden vor allem auf deiner Seite der Tonspur vorgenommen.
Einfach alles, wo meine Stimmfrequenz kommt, weg.
Ja, ein bisschen modulieren. Ne? Die Marktforschung hat ergeben, dass eine weibliche Stimme hier besser wäre. Deswegen lassen wir deine Sachen einfach von einer weiblichen KI einsprechen.
Geht das? Können wir das mal machen?
Das könnten wir mal probieren, ja. Ja, klar.
Ich hatte da vielleicht noch eine kleine Idee. Gestern habe ich überlegt, man könnte auch so ein Gespräch mitschreiben und nicht eben nicht mitschneiden. Dann lässt man den Text einscannen, dann wird dieser Text von der OCR erkannt, dann wird von der OCR geschickt an den vom Sprachalgorithmus, also von mit deiner Stimmfarbe gefütterten Sprachalgorithmus und dann die KI vertont dann das Mitgeschriebene mit unserem Dialog, das könnte man auch mal so rum ausprobieren, ob das genauso gut ist.
Ja, klingt auf jeden Fall nach einem sehr effizienten Workflow. Dafür, genau für sowas wurde die KI, glaube ich, erfunden.
Ja.
Genau. Wir lassen das, was wir, ja, das ist schön, also nochmal zusammenfassen, wir lassen das, was wir hier aufgenommen haben, lassen wir abtranskribieren, einscannen, dann in Sprache zurück übersetzen. Das ist ja so eine Art Reverse Engineering, wie es der Chinese nicht besser gemacht haben könnte. Oder ja, der Japaner auch, ne? Der Japaner ist ja durch Reverse Engineering zu wirtschaftlicher Größe emporgestiegen, was viele ja nicht wissen.
Nee, wusste ich jetzt auch nicht, aber da gibt es sicherlich bei dir demnächst was zu lesen von dir.
Absolut, absolut. Aber ja, nur auf Anfrage. Gute Idee, das Aufgezeichnete dann am Ende nochmal von der KI in Sprache bringen zu lassen. Ja, finde ich schön. Ich wäre gespannt, wie das dann, ja, ob man da einen Unterschied überhaupt noch hören kann. Ich glaube, dürfte eigentlich kaum noch einer sein. Ne?
Hm.
Ja. Tim, mach's gut. Wir denken mal alle drüber nach. Ne? Vielleicht, liebe KI-ExpertInnen.
Wir haben doch auch noch jemanden, der uns hier so einen Server bauen wollte für Mastodon.
Ja, es gibt das und es gibt auch Mastodon. Und es gibt vor allem aber auch hier Anfragen nach nach Trikots und Caps und so. Für
wo kommt das denn alles rein? Ich kriege da gar nichts
von. Von 101 Dinge. 101, mündlich, ich spreche ja mit Menschen noch in echt.
Ach so.
Ne, die eigentlichen Deals werden ja per Handschlag und per und per auf der auf, also sagen wir mal auch sicher.
Auf der Tonspur.
Nur auf der, also so flüchtig. Ephemär auf der Tonspur, dass nachher niemand von nichts gewusst haben wird, gekonnt haben.
Tschüss.
Ne? Also.
Todsiehens, ne?
Kommt bald alles. Die Trikots, das, die volle Ausstattung, ne? Kommt alles. Sind wir dran.
Todsiehens.
Bis dann. Todsiehens. Tschüss, Tim.
Tschüss.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.